Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcasts. Wenn ihr auf unserer Hauptseite unterwegs seid, ist euch sicherlich aufgefallen, dass im kompletten Monat Juli wir jeden Tag neue Kritiken zu Kriegsfilmen raushauen, denn es ist Kriegsfilmmonat. Und aus diesem Grunde nehmen wir jetzt heute hier einen kleinen kriegerischen Podcast auf. Und das mache ich dann natürlich nicht alleine. Ich habe natürlich Unterstützung geholt. Unsere Kompanie besteht heute aus insgesamt 4 Mann. Alles Profis, geboren um zu töten und über Filme zu reden. Ganz vorne an der Front steht natürlich der Chef vom Movieback, der Pazifisten zum Frühstück verspeist, sich mit einem Bajonett rasiert und als Entspannungsmusik den feindlichen Mörserbeschuss lauscht. Ich meine natürlich unsere hauseigene Tommy Gun, den Thomas. Hallo.
Hallo.
Ihm zur Seite steht der Soldat, der den Bund verlassen hat, weil ihm dort zu viele Weicheier waren. Aktuell ist er damit beschäftigt, seine Sammlung von Nazi-Skypes zu vervollständigen. Bei Interesse, den Skype von Göring hat er doppelt, er würde ihn gegen den von Himmler tauschen. Bitte einmal stillgestatten für den lieben Pascal. Grüß dich.
Hallo.
Zu guter Letzt eine Premiere. Viele halten ihn für den Krieg ungeeignet, weil er bei Movie Break vor allem durch seine poetischen Einleitungen beim Movie Break Monatsrückblick aufgefallen ist. Wir sagen, pah, denn dieser junge Mann ist in Wirklichkeit eine wahre Killermaschine, die für das Kämpfen geboren wurde und das über alles liebt. Ja. Also.
Was? Ja, ist alles richtig.
Genau. Ja, genau. Ihr habt ihn schon gehört. Ein ehrenvollen Salut für den unseren Schützen, den Liefel Levi.
Ja, moin. Moin. Danke, danke Stu für die netten Worte. Jetzt soll ich dich vorstellen. Ich habe natürlich nichts vorbereitet, deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd. Aber du hast ja gesagt, ich soll was Nettes sagen, deswegen sage ich einfach, Stu, dein Nachname ist groß und das ist groß.
Ja, vielen Dank. Im Rahmen deiner Möglichkeiten war das ganz anständig. Ah, so, Freunde. Jetzt mal stillgestanden bleiben. Wir reden heute über Kriegsfilme. Zur Erklärung, wir versuchen so aufzudröseln, was wir in Kriegsfilmen mögen, was nicht. Und jeder von uns wird einen Top-Film und einen Flop-Film vorstellen. Dabei sind wir so vorgegangen, dass wir halt versucht haben, so die großen Klassiker zu vermeiden, denn über Apocalypse Now, Platoon oder Soldat James Ryan werden wir so oder so auch mal jetzt innerhalb dieses Podcasts reden. Deswegen, vielleicht kriegt ihr ein paar Empfehlungen noch mit auf den Weg. Und wer lacht da wieder im Hintergrund? Hä? Das ist ja unglaublich. Krieg ist ein ernstes Thema, Leute. Das ist nicht witzig.
Der neue.
Ja. Aber Levin, um dich mal vom Lachen abzuhalten, ja, fangen wir mal mit dir an. Was macht für dich einen guten Kriegsfilm auf?
Da hatte ich bis vorhin nur einen Punkt stehen eigentlich in meinen Notizen. Und das war, dass die Menschenwürde generell geachtet wird irgendwie. Also ich hatte da keine stilistischen Vorlieben oder sowas. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mit dem Kriegsfilm an sich weder sehr vertraut bin, noch dass ich ihn sonderlich mag. Deswegen ist mir das erstmal wichtig. Gleichzeitig irgendwie, dass die Thematik irgendwie reif behandelt wird. Und dass das Geschehen nicht irgendwie für nicht ausbeutend benutzt wird. Das wird oft richtig gemacht, das wird oft falsch gemacht. Soll ich jetzt schon direkt auf meine Tops und Flops eingehen oder machen wir das später?
Wir sollten erstmal die anderen hören.
Ja, ich. Dann machen wir es so. Okay.
Aber du hast bestimmt einen ganz tollen Top-Film, ganz bestimmt. Ja, Thomas, wie steht's bei dir? Was macht für dich einen guten Kriegsfilm aus?
Genau, ich hatte auch ein bisschen überlegt gehabt und ich glaube, ich habe so 4 Kategorien für mich gefunden, die immer wieder aufploppen, wenn ich halt einen Film gucke und analysiere und für mich dann irgendwie reflektiere. Das ist zum einen so die Menschlichkeit, also der menschliche Aspekt dabei, so ein bisschen der Blick auf die Psychologie. Warum sind Menschen im Krieg? Was passiert mit Menschen im Krieg? Also dieser Wahnsinn dahinter einfach. Dann darauf aufbauend auch die Sinnlosigkeit. Also Krieg ist an sich sinnlos, Töten ist sinnlos. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Dinge, die da so ein bisschen mit reingreifen. Also dass Kriegsfilme auch durchaus eine Parodie sein können, ironisch oder zynisch sein können. Das fällt alles in diese Kategorie. Da spreche ich danach auch noch ein paar Filme drüber. Dann natürlich Gewalt, Gewaltgrad an sich, Gewaltdarstellung. Also dass Krieg kein romantischer Ausflug ins Grüne ist, So, also nicht die jubelnden Massen dahinter stehen und sagen, hey, yeah, jetzt geht's in den Krieg, yeah. Und dann nach Hause wieder zurückkommen und sagen, boah, das war ein total geiles Abenteuer. Und dann so ein bisschen die letzte Kategorie, die mir persönlich immer sehr wichtig ist, die politische oder gesellschaftliche Dimension. Also, dass man auch so Fragen aufwirft, gesellschaftliche Fragen, wohin bewegt sich unsere Gesellschaft an sich, die Menschheit an sich, nochmal historische Daten und Debatten hervorrufen und offenbaren, daraus auch irgendwie vielleicht Weisheiten für sich ziehen, denn Geschichte wiederholt sich. Genau.
Okay, Pascal, deine Antwort?
Ich kann mich da nur anschließen. Also ich sage erstmal, ein guter Kriegsfilm ist für mich in der Realität, die er da abbildet, muss er erstmal authentisch sein. Und aus dieser Authentizität geht dann natürlich, wenn das denn ist, von selber hervor, dass er nicht kriegstreiberisch ist, dass er sich nicht gegen die Sinnlosigkeit von Krieg ausspricht und dass er auf jeden Fall zeigt. Also von mir aus kann ein Kriegsfilm ja sehr brutal sein. Ich habe ja nichts gegen Gewalt. Ich bin auch der Meinung, dass ein Antikriegsfilm Kriegsszenen zeigen kann. Nur er muss sich halt bewahren, dass diese Kriegsszenen immer schrecklich sind und dass sie nicht zelebriert werden, dass man sich nicht dran ergötzen kann. Ne? Ansonsten kann ich Thomas da nur zustimmen. Die politische Dimension ist da ganz wichtig, die ja quasi in jedem Kriegsfilm schon eingeschrieben ist. Also ein Kriegsfilm, der sagt, er wäre nicht politisch, das geht nicht. Ja, das wäre es eigentlich. Das ist da
mein Standpunkt. Vielen Dank. Ich kann eigentlich nur meinen Vorrednern eigentlich anschließen. Also tut mir jetzt leid, dass ich jetzt kein Statement jetzt von mir lassen kann. Es wurde alles schon gesagt. Also sind wir da zumindest schon mal so auf einer Wellenlänge unterwegs. Jetzt hat der Thomas ein schönes Wort gesagt, nämlich das Wort Wahnsinn. Also Krieg ist Wahnsinn. Und ich meine jetzt Wahnsinn nicht von wegen so, boah, Wahnsinn, was für Preise, sondern halt wirklich, wirklich Wahnsinn. Und es gibt halt einen Film, der ja immer so als der Antikriegsfilm überhaupt genannt wird. Das ist Francis Ford Coppolas Apocalypse Now. Findet ihr überhaupt, und es gibt ja immer die Diskussion, die mit diesem Film mitschwebt. Ja? Und zwar, ist es überhaupt möglich, einen Antikriegsfilm zu drehen? Geht das überhaupt? Oder ist das Medium Film einfach zu sehr darauf geeicht, dass ein Krieg dann doch zu sehr zelebriert, dass wir dann doch zu sehr fasziniert davon sind, was auf der Leinwand passiert, wenn uns Colonel Kurtz davon erzählt, wie eine Schnecke über eine Rasierklinge gleitet, oder wenn wir sehen, wie Martin Sheen als Willard im Drogenrausch den Spiegel zerbricht, oder wenn ein Tapir geschlachtet wird. Es gibt, oder also ich komme mal zurück auf den Punkt, Entschuldigung, findet ihr, dass es überhaupt möglich ist, einen Antikriegsfilm zu drehen?
Ja.
Gut, das war.
ja,
gut. Nächstes Thema.
Nächstes Thema. Was ist eure Lieblings-Eissorte?
Ach ja.
Aber, Levi, bitte, Papa.
Apocalypse Now ist auch einer meiner Lieblingskriegsfilme und auch einer für mich der größten Filme generell. Ich denke, was bei dem Film. Beziehungsweise nochmal zurück, der Regisseur Coppola, das habe ich gerade eben, glaube ich, erst gelesen, er hat mal gesagt, dass alle Kriegsfilme an sich irgendwie Antikriegsfilme sind. Das hat er bestimmt anno dazu mal gesagt, da gab es wohl Hacksaw Ridge noch nicht, deswegen gut.
Foreshadowing.
Genau, dazu komme ich später. Das ist richtig. Ich denke jetzt bei dem, was du schon alles gesagt hast zu Apocalypse Now, wenn ich an den Film denke, dann habe ich hauptsächlich diese unfassbare, bedrückende Hitze irgendwie im Kopf, die der Film, die es im Film gibt. Und das ist kein schönes Erlebnis, den Film zu gucken. Und ich glaube, das Wichtigste beim Antikriegsfilm ist, dass der Zuschauer nicht denkt, oh, es ist ja bekömmlich oder hat echt Spaß gemacht, sich das anzugucken, sondern dass er halt auch die negativen Sachen mitkriegt, die man vielleicht als ein Mensch sonst nicht mitkriegt, wenn man nie im Krieg war. Und das ist ja auch dann eher die Diskussion, kann ein Film überhaupt so schrecklich sein wie der Krieg? Richtig?
Ich glaube, der Regisseur von The Big Red One, Samuel Fuller, hat mal gesagt, wenn man wirklich den Krieg auf die Leinwand bringen will oder für den Zuschauer verständlich machen will, müsste man einfach die Leinwand abmontieren, ein Maschinengewehr dahinstellen und ins Publikum feuern.
Ja. Ich weiß nicht, ob Leute dafür so viel Geld bezahlen würden.
Einmal Krieg, bitte.
Also die Bilder im Film sprechen ja auch für sich. Also wenn man da zum Beispiel daran denkt, wie die Hubschrauber und den Valkyrengesang quasi dieses Dorf platt machen. Das wirkt ja im ersten Moment sehr pompös und wo du denkst so, boah, krass und visuell sehr ansprechend. Und dann werden die alle niedergemäht, quasi die Dorfbewohner, die Zivilisten, die Unschuldigen, ohne jeglichen Sinn, Verstand, Mission, also ganz, ganz viele Fragezeichen, die den Zuschauer da ja begleiten. Und dann landen die und gehen surfen. Und also ich meine, das ist ja schon sehr, sehr bezeichnend. Und ich glaube, wenn dann jemand aus dem Kino geht und sagt, oh geil, jetzt gehe ich zur Armee, dann fehlt da, glaube ich, ein grundlegendes Verständnis an sich oder irgendwie fehlt noch was an der Bildung an sich. Aber das ist ja das Markante an dem Film, dass du tatsächlich ja vor allen Dingen in diesen Psychologiebereich einsteigst, was Krieg bedeutet und am Ende tatsächlich in dieser Finsternis landest bei den Figuren, die alle ja einen Weg durchmachen. Und ja, also das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsfilme in dem Genre.
Ja, da schließe ich mich an. Ich finde auch, dass Apocalypse Now auf jeden Fall vielleicht sogar der beste Vertreter an Filmen oder an Kriegsfilmen dahingehend ist, zu zeigen, dass Krieg auch immer das Ende der Menschlichkeit bedeutet. Also der ist ja absolut apokalyptisch, der Film, ne? Und diese Reise, die auf diesem kleinen Boot da machen, das ist ja auch quasi so eine Reise ins Innerste. Und in ihrem Innersten finden sie dann halt den Kurtz. Und der muss umgebracht werden. Aber dadurch ändert sich ja im Prinzip nichts, weil der Krieg ja schon eigentlich alles verrottet hat, was früher mal menschlich war. Ja, vielleicht der beste Kriegsfilm. Wahrscheinlich sogar.
Was den Film wirklich so apokalyptisch auch macht, ist eine Hauptfigur, dieser Captain Willard, grandios gespielt von Martin Sheen, dem man diese Hitze und dieses Bedrückende auch immer ansieht, wenn er da immer dauerkettend rauchend da steht. Und es gibt eine Szene, da sind sie unterwegs im Fluss und da tötet er einfach so eine junge Frau in einem Boot, weil er nicht mehr aufgehalten werden wollte. Ich weiß, das war eine sehr krasse Szene damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch mich so festgeklammert habe und den Glauben, okay, das ist der Held. Ja, das ist so der strahlende Ritter in der weißen Rüstung, aber das ist er nicht. Der ist halt total abgefuckt. Der ist im Prinzip, ich finde, Willard ist eigentlich fast schon kein Mensch mehr. Es ist so dieses, ich finde, Willard ist so nur die Personifizierung des Krieges. So kam es mir immer vor. So immer so.
Wie jede Figur eigentlich auf ihre Weise, ne?
Ja, in dem Film. Ja, es gibt ja Lawrence Fishburne hatte ja in dem Film sein Debüt und der stirbt ja auch ziemlich elenden Tod. Und während er stirbt, hörst du halt so ein Tonband, was er gerade eben von seiner Großmutter oder Tante geschickt bekommt. Und das ist so eine Szene, wo die halt ziemlich direkt und nicht besonders elegant, aber sehr effektiv klar gemacht wird, das ist halt kein Soldat, das ist halt nicht der Typ, den du glaubst, dass er ist. Das war halt ein Mensch. Ja, also das ist so, da wird dir halt gezeigt, das sind halt nicht diese Abziehbilder von Soldaten, auch wenn sie das so tun. Ja. Das ist halt wirklich ein Mensch, der da gerade elendig krepiert, während er da die letzten Worte seiner Familie hört, die ihm irgendwie alles Glück wünschen und stolz darauf ist, dass er das ja tut.
Ich habe auch den Willard immer, vor allem jetzt zu Beginn, wo er da in seinem Hotelzimmer oder was das für ein Zimmer ist, kein Hotel, was für ein Zimmer das auch immer ist, wo er da auf Drogen so völlig abgeht und den Spiegel zerschlägt und so, da habe ich ihn auch immer eher als Bestie, die irgendwie eingesperrt ist, wahrgenommen, als ja. Mensch. Und deswegen, schon von da an, war er für mich irgendwie kein Held mehr. Und irgendwie kam dann die restlichen 200 Minuten auch kein anderer, der irgendwie da reingepasst hätte in dieses Schema. Weil es auch einfach nicht das richtige Setting dafür ist, schätze ich mal.
Und ich habe es auch immer so gelesen, wenn er dann zum Schluss halt diesen Kurtz tötet, dass er im Prinzip seinen Platz einnimmt. Das heißt, Gewalt gegen Gewalt ergibt dann nochmal Gewalt. Oh. Das ist auch eine schöne Aussage. Ja.
Es ändert sich halt nichts. Ne? Ja. Aber die Szene mit dem Spiegel ist nicht gespielt.
Richtig.
Ne?
Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir hier mal erwähnen, wer sich für Apocalypse Now interessiert. Es gibt eine wundervolle Dokumentation, die heißt Heart of Darkness, wo die Dreharbeiten penibel dokumentiert sind. Sehr spannende Doku, sehr interessant. Sollte sich mal angesehen haben, wer sich auch mal einen Hauch für Apocalypse Now interessiert.
Und ähnlich zermürbend wie der eigentliche Film.
Das stimmt, das stimmt. Also Hochachtung an Coppola und sein Team. Ich glaube, der Martin Sheen hat, glaube ich, auch einen Herzinfarkt während der Dreharbeiten, solche Sachen. Also
Ja, der Coppola auch, ne?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Ich glaube ja.
Ich glaube, ja. Und der Martin Sheen, der war auch nur die Zweitbesetzung, ne?
Harvey Keitel war die Erstbesetzung.
Genau, aber der war ja direkt durch.
Frage zu Apocalypse Now. Es gibt ja, ich glaube, vor 10 oder 12 Jahren kam diese Redux-Fassung raus, die den Film ja nochmal um fast eine Stunde verlängert, sodass er jetzt, glaube ich, 4 Stunden geht. Habt ihr die gesehen und was haltet ihr von der?
Ich kenne nur die Version.
Ich kenne auch nur.
Okay. Pascal?
Ich kenne auch nur die.
Okay. So, und vielleicht dann noch ganz kurz zu, ihr kennt ja meinen Namen bei Movie Break. Und jetzt ratet mal, wo das Redux
ist. Von den Simpsons.
Star Wars.
Okay.
Ah, okay. Das ist schade irgendwie. Das ist so ein Mysterium weniger auf der Welt. Schade. dann kann ich halt kurz was dazu sagen. Ich habe den Apocalypse Now.
Stu, Moment, Entschuldigung. Woher kommt denn O'Neill?
Platoon. Er wird zwar anders geschrieben, aber tatsächlich von Stargate.
Und damit hast du deinen Nickname bei Mühlberg sofort wieder uncool gemacht.
Dann lieber Thomas Edux.
Also, ich bin halt bodenständig.
Ja. Nee, einfach Tommy. So,
Tommy.
Also ich gehöre ja hier zu den Einzigen, die Kinofassung gesehen haben. Und ich muss auch gestehen, ich finde die Redux-Fassung echt ein ganzes Stück besser. Aber auch die Kinofassung ist schon großartig. Die Redux-Fassung bringt da ganz viel mit, was es schon in diesem Buch gab, Herz der Finsternis von Joseph Conrad. Darauf beruht das Ganze ja so lose, kann man sagen. Es gibt so eine schöne Szene, wo die so französische Kolonialisten besuchen. Die fehlt halt in der Kinofassung. Und deswegen, also Apocalypse Now ist kein einfacher Film. Also es ist jetzt kein Film, wenn du nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommst und denkst so, ah, jetzt auf die Couch, was gucke ich denn Schönes? Ah, Apocalypse Redux. Es ist nicht geeignet. Aber man sollte sich die Zeit und die Muße nehmen, 4 Stunden mal in diesen Wahnsinn abzutauchen. Es ist wirklich ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ob jetzt Redux-Fassung oder Kinofassung, wenn ihr die Redux-Fassung habt, dann guckt euch besser die an, aber auch die Kinofassung lohnt sich definitiv.
Aber das ist nochmal interessant, dass du gesagt hast, dass die Szene, die finde ich sehr markant ist, auch nochmal, um die politische Dimension, auch die Vergangenheit nochmal aufzumachen. Ja. In der Originalversion fehlte das. Das ist ja natürlich, also das fand ich krass. Ja. Ja, okay.
Tja, damit hätten wir den pädagogischen Anteil erledigt heute. Oh. Entschuldigung, ganz kurz.
Also dann nochmal auf die Frage zurückzukommen. Verdammt, ja, es gibt Antikriegsfilme.
Ich hätte sogar noch ein weiteres Beispiel, wenn ich darf. Ich hatte, und da kann man jetzt wieder ein bisschen streiten, aber wenn jetzt die Definition von Antikriegsfilm ist, dass hauptsächlich das Leid, das durch die Kriege verursacht wird, dargestellt wird, dass eine negative Wirkung deutlich gemacht wird und so weiter, können wir uns darauf einigen? Dass das?
Ja, Anti, ja. Halt Antikrieg.
Richtig, sehr gut, genau. Danke Pascal. So, und da hätte ich jetzt den Film Ein wunderschöner Sonntag von Akira Kurosawa. Der ist aus dem Jahr 1947 und spielt demnach ja eigentlich nicht mehr zu Kriegszeiten. Und es geht eigentlich auch nicht um den Krieg an sich, es geht nur darum, dass ein Pärchen sich nur am Wochenende sieht und ganz offensichtlich haben die wenig Geld und zwar irgendwie, ich glaube, das ist sogar sehr wichtig, die haben knapp über 30 Yen oder so und die wollen natürlich aber möglichst viel damit machen und eine möglichst schöne Zeit miteinander verbringen, bis sie sich dann am nächsten Wochenende wieder sehen können. Und ab und zu fährt mal ein, nicht ein Panzer, aber so ein Militärfahrzeug durchs Bild und hält das Baseballspiel der Kinder auf oder sowas. Und das sind eigentlich so alle, das ist schon alles, was Kurosawa da an Krieg in den Film direkt einbringt. Aber dadurch, dass so ein bisschen das wirtschaftliche und gesellschaftliche Elend irgendwie dargestellt wird in dem Film, finde ich, hat es die gleiche Auswirkung. Und Krieg an sich hatte auch in jetzt Kurosawas Filmografie komplett eigentlich einen sehr wichtigen, war ein sehr wichtiges Thema für ihn. Würdet ihr sagen, dass das ein Antikriegsfilm ist?
Ja.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, und ich würde dann mal überleiten, weil das eine schöne Einleitung war für meinen Top-Kriegsfilm tatsächlich. Und zwar ist mein Top-Kriegsfilm auch ein Film, der spielt zur Kriegszeit während des, glaube ich, 2. Irakkriegs. Du siehst aber keine einzige Schlachtszene. Es spielt komplett nur in den USA. Es gibt dieses Sprichwort, wer den Krieg zieht, der bringt den Krieg auch immer mit nach Hause mit. Und der Film, den ich vorstellen möchte, der heißt The Messenger, die letzte Nachricht, der macht sehr deutlich, dass dieses Sprichwort stimmt. Es ist ein Film von einem israelischen Regisseur, der heißt Oren Moverman. Und der Film ist besetzt mit Ben Foster und Woody Harrelson in den Hauptrollen. Es geht um einen Soldaten, gespielt von Ben Foster, der im Einsatz verletzt wurde und jetzt die letzte Zeit seines Kriegsdienstes an der Heimatfront verbringen muss. Und der dann mit einem neuen Kollegen, gespielt von Woody Harrelson, der heißt Henry oder Harry Stone, halt die Aufgabe bekommt, den
anderen.
Tony, danke, Tony Stone. Und die Aufgabe bekommt von der Army halt Angehörigen mitzuteilen, dass ihr Sohn, ihr Ehemann, ihr Neffe, was ich, im Krieg gefallen ist. Dieser Film kommt, wie gesagt, komplett ohne Kriegsszenen aus. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen nochmal angesehen, ich glaube zum 6. oder 7. Mal, und dieser Film überrollt mich jedes Mal wie ein Panzer. Weil der halt, er ist sehr schlicht, aber er ist in seiner Message so klar. Ich finde einfach, wenn die wirklich diese Angehörigen treffen, und die haben wohl für die Dreharbeiten sehr eng tatsächlich mit dem Militär zusammengearbeitet, was man gar nicht glauben mag, weil der Film ist sehr kriegskritisch und absolut kein Patriotenfest. Und wenn dann halt du die Reaktion der Angehörigen mitbekommst, das trifft mich jedes Mal wie ein Schlag. Und vor allem, weil es auch halt um die beiden Soldaten geht, die selber in so einer Art Sinn- und Identitätskrise sind. Es ist ein sehr einfacher Film, aber ein sehr kraftvoller, für mich wahrscheinlich die beste darstellerische Leistung, die Woody Harrelson je erbracht hat. Ben Foster, muss ich sagen, der ist immer genial, auch wenn er leider oft unter Wert verkauft wird. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, The Messenger, die letzte Nachricht, ich glaube, der ist jetzt von 2009. Ja. Mhm. Kennt ihr den?
Nee. Ich habe den damals nicht gesehen. Ich wollte ihn immer gucken, ja, und habe ihn dann aus den Augen verloren. Bei uns hat er auch eine relativ mäßige Bewertung bekommen, glaube ich, auf der Seite.
Ja, ja, nur 4 Punkte, aber Geschmäcker sind verschieden, gell?
Genau. Und ich wollte ihn eigentlich immer mal gucken. Ja.
Ich habe ihn gesehen. Für mich ist das ein absolutes Obermeisterwerk. Unfassbar intensiv.
Ja.
Gespielt. Wirklich, wenn man ihn gesehen hat, da fehlen einem die Worte, um mal die Phrase zu bringen. Aber ja, wirklich sehr mitreißend.
Er bringt vor allem die Kälte des Krieges wirklich auch nach Hause, sage ich mal. Weil wenn dann dieser Ben, also der Will Montgomery, gespielt von Ben Foster, halt diese Aufgabe bekommt, bekommt er erstmal so einen Katalog vorgesetzt. Das musst du beachten, ja. Er darf also nur mit den Leuten sprechen, die wirklich eingetragen sind in diesem Dokument. Er darf die Leute nicht anfassen. Er darf nicht länger als eine Minute mit ihnen reden. Das ist so abgestimmt. Das ist hart. Also das ist jetzt,
und auch abgestumpft, ja, in dem
das
Sinne.
Ist also sein Kollege macht das halt schon länger, dieser Tony Stone. Die haben halt alle ihre Päckchen zu tragen. Das wird auch nach und nach deutlich. Und es gibt gegen Ende eine Szene, die mich halt wirklich jedes Mal massiv überrollt, wenn dann so alles mal so rauskommt. Und ich glaube, ich habe mit dir, Pascal, der letzten Mal über diese Szene geredet. Ich will ja jetzt nicht zu viel verraten, weil die sollte man sich, glaube ich, beim ersten Mal ungespoilert ansehen, auch wenn es kein großer Plot-Twist ist, aber einfach wie das kommt, wie das gespielt wird, das ist wirklich ganz großes Schauspielkino mit einer Kraft, die ich so in keinem Kriegsfilm der letzten Jahre erlebt habe. Also ich fand, The Messenger war so Anti-Kriegsfilm, ohne Krieg wirklich zu zeigen, das ganz große Kunst für mich. Also wie gesagt, meine Empfehlung, guckt euch wirklich The Messenger an, letzte Nachricht, da habt ihr wirklich ein grandioses Drama mit grandiosen Darstellern. In der Nebenrolle ist Steve Buscemi auch ganz toll. Guckt euch den Film an, und er dauert auch nicht lange. Nach 100 Minuten ist es vorbei.
Ja. wenn wir jetzt gerade bei Filmen sind, die so ein bisschen, bestimmte Konventionen, die man so kennt als Antikriegsfilm, verlässt, weil da gibt es ja noch viel, viel mehr, als wir jetzt bisher erwähnt haben. Also Full Metal Jacket etc., Wege zum Ruhm beispielsweise. Aber einen Film finde ich da sehr, sehr markant aus dem Jahr 1940, und zwar, das ist Der große Diktator. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
Oh. Ich bin im Stock! Ja.
Genau, weil der ist ja sehr prophezeiisch von Sir Charles Chaplin, also Charlie Chaplin, gedreht worden. Übrigens mit Eigenkapital, weil ihn niemand produzieren wollte. Und da gibt's halt dann ganz, ganz am Ende, also es dreht sich ja die ganze Zeit darum, dass er verwechselt wird als Führer.
Hinkel, ne? Meine ich.
Obwohl er, genau. Obwohl er das ja eigentlich nicht ist und dann markant diesen den Weltball mit dem spielt, quasi, also es gibt ganz, ganz viele tolle Szenen in dem Film. Und am Ende hält er eine Rede. Und das ist das erste Mal, dass Charlie Chaplin quasi, der sonst eher gegen den Tonfilm war, quasi spricht. Das ist das erste Mal, wo man ihn hört. Und diese Rede ist so tief und feinfühlig und gefühlvoll und auch irgendwie imposant und aufweckend, weil er da nochmal sagt, gerade in der heutigen Zeit nochmal, um diesen Spannung, also diesen Bogen zu schlagen mit heute Populismus und Fake News etc. pp. Er sagt halt, denkt nach, hinterfragt, macht nicht alles, werft euch nicht in die Maschinen, geht nicht in den Krieg, denkt nach, macht, also redet nicht zu viel, fühlt mehr, so. Und nach dem Film hatte ich damals auch das Gefühl so, ah, okay, das war jetzt was wirklich sehr, sehr Wichtiges und diese Rede ist heute noch wichtiger denn je.
Ja, da kann ich auch zustimmen.
Ja, ich glaube, da muss, zum großen Diktator muss man nichts sagen, außer, dass man den unbedingt gesehen haben sollte.
Ihr meint doch den von Sacha Baron Cohen, oder?
Ja, okay. Genau. Den auch.
Genau. Genau. Der ist wenigstens in Farbe.
Ja. Ja, und mit Megan Fox.
Ja, stimmt. Ja, über den Diktator reden wir dann vielleicht mal anders. Ja, okay. Ja. Okay, ich habe jetzt schon meinen Top-Film ersten vorgestellt. Wollen wir jetzt vielleicht nochmal einen zweiten Top-Film hören?
Meiner passt da noch nicht.
Okay.
Ich könnte ja einfach mal meinen sonst raushauen.
Ja, komm, Pascal, trau dich.
Sollen wir es machen? Sollen wir es? Soll ich es einfach machen?
Sei die Ballkönigin, ne?
Los. Okay. Also, ich habe Jarhead gewählt. Willkommen im Dreck. Von Sam Mendes, der auch American Beauty gemacht hat und dafür auch mit Oscars belohnt wurde. Ich glaube, 5 Stück hat er für Film bekommen. Der ist aus dem Jahre 2005. Und es geht um einen 20-Jährigen, der so ein bisschen im Zwiespalt darüber ist, ob er aufs College gehen soll oder zur Armee, zu den Marines. Und der entscheidet sich dann halt, sich den Marines anzuschließen. Das ist Anthony Swofford, den gab es auch wirklich. Und Jarhead basiert so teilweise auf seiner Biografie. Und der Film hat nur im letzten Drittel, also der spielt zur Zeit des zweiten Golfkrieges, also 1990. Und der ist von der dramaturgischen Struktur so ein bisschen an Fullmetal Jacket angelehnt, würde ich sagen. Also der geht gut 2 Stunden und in den ersten 30 Minuten sieht man, wie dieser Soldat gedrillt wird. Wie er darauf vorbereitet wird, einen Krieg zu ziehen, wie er heiß gemacht drauf wird, Irakis abzuschießen. Und nach einer halben Stunde rücken die dann aus, während übrigens gerade Apocalypse Now läuft, kriegen sie den Befehl. Und dann macht der Film halt so den Eindruck, dass es jetzt gut zur Sache geht. Aber wer sich mit dem Zweiten Golfkrieg auseinandergesetzt hat, der weiß, dass der Bodenkrieg 4 Tage dauerte. Und dass sich die irakischen Streitkräfte schon nach 2 Tagen wieder zurückgezogen haben. Das heißt, man sieht den Großteil der Handlung, wie die Soldaten in dem Camp sitzen und darauf warten zu töten, aber nicht töten dürfen. Und der ist so ergreifend auch in seiner psychologischen Zeichnung dieser Soldaten, die auf etwas hingezüchtet wurden, aber ihrer Bestimmung nicht nachkommen dürfen, dass der so eindeutig aufzeigt, wie falsch dieses ganze Soldatentum oder allgemein dieser einfach dieser Krieg an sich, in dem die da geschickt werden, aber ihrer Bestimmung halt nicht nachkommen dürfen. Versteht ihr, wie ich das meine?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Ja.
Ich habe sogar den 2. Teil gesehen.
Auch den 3.
Nein.
Ja, für mich ist das absolut beeindruckend. Auch beeindruckend gespielt von Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal angeguckt und wieder sehr mitgerissen worden, wie dieser Film einfach diese Langeweile zeigt. Also diese Langeweile ausharren zu müssen und nicht das tun zu dürfen, was man tun soll. Sehr beeindruckend.
Kommt da der Frust dann hoch? Ja. Entschuldigung, du?
Ja, da kommt der Frust hoch und diese Gruppendynamik, die in diesem, ich weiß gar nicht, ist das ein Kommando? Das ist, die sind, glaube ich, Teil dieser Desert Shield und Desert Storm Operation, die ganz berühmt war im Zweiten Golfkrieg, und man sieht nach und nach, wie die Nerven halt blank liegen. Ja. Vor allem das Schlimme ist für die Hauptfigur, für den Swofford, dass er der festen Überzeugung ist, dass seine Freundin in der Heimat fremd geht und er dagegen nichts machen kann. Und dementsprechend kocht diese Stimmung da im Camp hoch.
Das klingt sehr gut, tatsächlich.
Also ich, und da auch.
Ich hab,
Stu, mache okay, du es.
Ich habe den Film ja auch schon mehrfach gesehen, da kann ich Pascal bei allem nur beipflichten. Es ist ein echt großartiger Film. Es ist aber auch teilweise wirklich ein komischer Film. Also er steigert seine Komik immer, bis es dann halt nicht mehr komisch ist. Bis man dann halt wirklich auch als Zuschauer wirklich registriert, okay, da brodelt etwas im Untergrund, das irgendwann rauskommen muss. Ja, oder aber der Typ macht sich kaputt. Es gibt eine Szene, da gibt es einen Kameraden, der findet in der Wüste doch so eine Leiche.
Mhm.
Ne? Und dann, spätestens dann, wird es halt ziemlich weird, weil man dann denkt, okay, das ist jetzt nicht okay, dass er mit dieser Leiche da rumspielt.
Apropos die Szene in der Wüste, wenn, ich glaube, so in den letzten 30 Minuten geht es dann los, dass die wirklich ausrücken müssen. Das ist aber dann schon zu der Zeit, wo sich die Irakis auch zurückgezogen haben und die Ölfelder angezündet haben. Das war damals, hat eine ganz große Umweltkatastrophe ausgelöst, weil alles in den, das ganze Öl in den Golf geflossen ist. Und Jarhead ist einer der wenigen Kriegsfilme, die wirklich noch Bilder liefern, die es so vorher noch nicht gab. Da gibt es dann eine Szene, wo der Jake Gyllenhaal in der Wüste steht und diese Ölfontänen sich entflammen und dann durch dieses Ölmeer ein weißes Pferd reitet an ihm vorbei. Das sind Bilder, die sind dermaßen surreal. Das ist Wahnsinn.
Genau, also das mit den Bildern wollte ich auch gerade sagen, weil da auch nochmal dieses Apokalyptische, ja, was du ja vorhin gesagt hattest, Pascal, da auch sehr markant ist. Ne? Also zum Anfang eher noch so Bootcamp, jetzt geht's los, wir gehen in den Krieg, bla bla bla. Und danach in diesen Schlüsselszenen hast du halt wirklich dieses Bild vom Ende der Welt scheinbar rundherum mit diesen ganzen Flammen und dem Öl, das vom Himmel tropft und die ganzen Rauchwolken. Nichtsdestotrotz muss ich auch Stu recht geben, dass ich an manchen Punkten bei dem Film auch nicht immer mitkam.
So, das habe ich gar also nicht gesagt.
Genau, also irgendwie ist gut so, aber er hat mich auch immer mit einem Gefühl zurückgelassen, dass mir irgendwas fehlte.
So. Okay.
Auch auf den Humor was? Betrachtet? Oder?
Okay. Ja, genau.
Naja, ich fand jetzt aber nie, dass der Humor so ausschlaggebend ist, dass er irgendwie die Botschaft verfälschen würde.
Fand ich jetzt auch nicht.
Nee, die Botschaft bleibt. Ja,
ja, gut, das ist, der Humor ergibt sich halt aus dieser Gruppendynamik, aus diesen Männern, die da, ich weiß nicht, die auch total unterschiedlich sind. Einer ist ein bisschen schlichter im Kopf. Der Swofford ist halt da, weil er
den Weg zur Uni nicht gefunden hat, sagt er.
Weil er den Weg zur Uni nicht gefunden hat, genau. Weil er falsch abgebogen ist bei der Uni, hat er gesagt, genau. Und dann gibt es noch Troy, der von Peter Sarsgaard gespielt wird. Und das ist so eine Figur, die absolut dafür brennt, für diesen Krieg. Weil sie aber nur dafür brennen kann, weil sie in der Gesellschaft nichts anderes findet. Keine andere Chance bekommt. Also absolut alternativlos sind. Und diese Figuren, die prallen da halt aufeinander. Und ja, der hat lustige Szenen. Was jetzt auch kein Problem ist, finde ich.
Nee, also ich finde, der Film fängt schon als, ich finde, der Film fängt als rein rassige Komödie an. Ich glaube, einer der ersten Gags ist ja allein schon die Titeleinblendung. Also du hast ihn jetzt vor ein paar Tagen gesehen, bei mir sind es jetzt 3 Jahre, glaube ich, her, wo er irgendwie so gegen die Tafel gedruckt wird und dazu.
Ja, und dann Standbild.
Standbild, dazu läuft dann Don't Worry, Be Happy.
Ja.
Aber ich finde, dass der Film oder dass Herr Mendes sehr deutlich macht, dass diese Komödie sich immer nicht steigert, aber der Film entwickelt sich weiter. Bis er bis er das Drama so ausgepackt hat.
Ja.
Ne? Also ich habe ihn halt 2006 das letzte Mal gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht mehr so intensiv mitreden.
Ja. Also er hat so satirische Tendenzen. sagen wir es so.
Ne? Ja, ja, also ich finde, Jihad würde ich auch als Kriegssatire bezeichnen.
Aber es klingt ja so, als würde der, ich nenne es jetzt mal Zynismus, die Botschaft noch unterstreichen bzw. verstärken, oder nicht? Ohne den gesehen zu haben. Klingt so.
Ja, das ist, fügt sich alles so zusammen zu einem großen Pulverfass, welches dann am Ende explodiert, auch obwohl es irgendwie nicht explodiert, also muss man gesehen haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Kommt jetzt auch die Tage meine Kritik.
Da freuen wir uns natürlich.
Spoiler.
Okay, wollen wir jetzt weiter noch Top-Filme machen oder auf die nächste Frage uns stellen?
Ich würde nächste Frage erstmal und dann.
Alles klar. Thomas hat ja gesagt, dass er Jihad 2006 gesehen hat. Das sind jetzt also auch schon 12 Jahre her. Und deswegen meine Frage an euch auch, an euch alle. Hat sich denn euer Geschmack in Bezug auf Kriegsfilme mit den Jahren geändert? Also ich nehme mich mal als Beispiel. Ich glaube, mit 9 Jahren gab es für mich nichts Geileres als Rambo 2. Das würde ich gebe zu, Rambo 2 hat für mich heutzutage auch noch eine gewisse Faszination, aber ich würde die nicht als ernsthaften Kriegsfilm, und wenn ich ihn als Kriegsfilm gucken würde, würde ich ihn, glaube ich, sehr schrecklich finden.
Willst du erst, Thomas?
Ich glaube, ich fange einfach an. Ganz klar war irgendwie für mich die Antwort, als wir im Vorfeld irgendwie die Fragen bekommen haben, weil ich früher tatsächlich mehr auf Effekte und Tamtam geguckt habe. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Mhm. Früher?
Also tatsächlich eher, früher damals, heute manchmal auch noch. Also eher immer drauf geguckt habe, boah, da kracht's und explodiert's und boah, das ist irgendwie was Neues und das kenne ich vielleicht noch nicht. Also irgendwie deutlich naiver auf solche Filme geguckt habe. Und natürlich erst im Laufe der Zeit so mehr und mehr so einen Blick für politische Dimension, gesellschaftliche Dimension, das Menschliche an sich entdeckt habe, mehr auf irgendwie die Psychologie des Krieges geschaut habe, den Wahnsinn dahinter, die politische Ideologie auch oftmals. Deswegen betrachte ich natürlich viele Filme heute aus einer anderen Perspektive, auch bei der Zweitsichtung ist mir das öfter jetzt aufgefallen. Nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel bei reinrassigen Kriegs-Actionern, also was du jetzt gerade auch angesprochen hast, schon du, auch heute immer noch Spaß dran.
Mhm. Du bist ein schlechter Mensch.
Ja. Shame.
Bei mir war es so, ich wurde, als ich mich verstärkt für Filme interessiert habe und dann noch meinen ersten DVD-Player hatte und mir Filme dann auch auf welchen Wegen auch immer besorgt habe, gab es drei Kriegsfilme, die mich so an das Genre rangeführt haben. Das war Der Soldat James Ryan, Pearl Harbor und Wir waren Helden.
Starke Ausbunte.
Naja, mit 12, 13 sind das alles drei Bombenfilme.
Was haben deine Eltern nicht gucken lassen? Ist ja schlimm.
Das erklärt einiges.
Und alle drei Filme hatten ja für ihre auf ihre Art ihre Reize. Also Soldat James Ryan ist natürlich super unterhaltsam. Machen wir uns nichts vor. Er ist total spannend. Die ersten 25 Minuten sind unfassbar. Pearl Harbor ist technisch herausragend. Die letzte Stunde, die Kriegsaction ist unfassbar gut. Da kann man sagen, was man will. Und Wir waren Helden ist halt saubrutal. Ne? Da kann man sich richtig geil dran ergötzen, wenn Mel Gibson dadurch die Vietcong durchflügt. Wie Thomas schon gesagt hat, früher natürlich mehr Schauwert. Und Schauwert bieten diese Filme alle drei. Inzwischen auch gerne Schauwert, aber dann halt in dem richtigen Rahmen. Ich habe mir jetzt vor kurzem James Ryan nochmal angeguckt und ich muss sagen, das ist ein guter Film, aber ein schwieriger Film. Weil er eigentlich das Problem hat, dass er mit dem Krieg genau das macht, was man nicht machen darf, und zwar ihm einen Sinn geben. Auf der anderen Seite ist er aber dermaßen brillant gefilmt, beziehungsweise inszeniert, was man ihm natürlich dann auch wieder vorwerfen kann, weil es die Botschaft noch gefährlicher macht. Aber da bin ich jetzt wieder der Meinung, wie damals mit 12, der ist unfassbar gut gemacht, der ist mitreißend bis zum geht nicht mehr. Und der hat halt auch verstörende Sequenzen, wenn zum Beispiel am Ende dieser Messerkampf als Beispiel, oder halt die ersten 25 Minuten, die immer noch unangefochten sind,
dafür, so ein körperliches Gefühl für den Krieg zu machen, diese Hilflosigkeit, diese Orientierungslosigkeit.
Wenn Vin Diesel blutend auf dem
Boden auch, liegt. Auch heftige Szene.
Ich finde die heftige Szene im Soldat James Ryan ist diese Ermordung mit dem Messer am Ende.
Ja, ja, genau, dieser Messerkampf.
Ja,
da.
Ja, ja.
Ja, ja, finde ich auch. Ja, das ist... James Ryan ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Film steht.
Kurze Zwischenfrage.
Bei jedem... Ja.
Als Zwischenfrage. Glaubt ihr, die Messerszene würde genauso gut funktionieren, wenn sie am Anfang stehen würde?
Ich glaube nein, weil du die Figur ja kennengelernt hast.
Ja, ja,
ich glaube auch. Richtig, richtig, genau.
Die
fehlt dir die Definition dann, ja.
Ja, am Anfang ist ja das Schöne, in Anführungsstrichen das Schöne, dass der Soldat James Ryan sich hier so vollkommen von seinen Figuren löst und eigentlich alle Figuren erstens über einen Kamm schert und einfach nur zeigt, dass das einfach nur Körper sind, die zerrissen werden. Mhm. Ne? Mhm.
Genau, also bei jedem erneuten Sichten finde ich vor allen Dingen die erste Hälfte grandios. So, bis zu dem Punkt, wo sie halt dann die Plaketten sortieren. Also die Hundemarken.
Ja, wobei das ja auch eine gute Szene ist, ne?
Ja, ja, das meine ich. Also die ist wirklich grandios, ja. Auch einfach, weil sie da irgendwie so, als wenn das so ein Pokerspiel wäre. Ja, ja, genau. Und im Hintergrund halt die Verletzten und die traurigen Gesichter vorbeilaufen. Ja. Und dann erzählt wird, wie der Colonel sich mit extra Platten hat absichern lassen und dann abgestürzt ist. Und,
ja.
Genau, und dann, aber dann geht es ja irgendwann dann zum Ziel quasi und dann finden sie Ryan ja.
Auf dem Feld.
Und, und da wird's dann, ab dann wird es schwierig, finde ich.
Ab dann wird es halt ein rein rassiger Actioner, ne?
Genau, und da habe ich mittlerweile auch meine Probleme, auch aufgrund der Darstellung der Deutschen natürlich, der Perspektive.
Ja.
Und auch irgendwie des Kampfes am Ende und dieser Zusammenhalt auf der Brücke und.
Dieser legendäre Deus Ex Machina-Moment auch.
Ja, ja, und das ist, da habe ich heute tatsächlich sehr, sehr starke Schwierigkeiten, aber ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne.
Ja, ja, ich sage auch, das ist immer noch ein guter, aber schwieriger Film, sagen wir es so.
Also ich mochte ihn damals gar nicht. Also es gab Kriegsfilme, die ich schlimmer finde oder fand. Muss aber gestehen, mit den Jahren, ich muss mir nochmal angucken. Also ich habe jetzt viel gelesen und gehört, jetzt nicht nur von Pascal oder von dir, Thomas, wo ich sage, ja, ich muss ihn mir nochmal ansehen. Ich habe nur aktuell nicht die Lust dazu, weil ich mir halt im Vorbereitung auf diesen Kriegsfilm-Podcast schon so viele Kriegsfilme angeguckt habe, dass ich irgendwie keinen Bock mehr auf Kriegsfilme habe in den nächsten paar Tagen. Ich möchte jetzt wieder Bienchen und Blümchen sehen.
Ich bin dabei, Stu. Also ja. Ich habe den erst einmal gesehen. Das ist auch schon eine Weile her. Ich fand den auch technisch sehr beeindruckend. Manchmal überwältigend und hatte aber, der war mir irgendwie immer zu schmalzig. Und ich denke aber vor allem hauptsächlich natürlich an die US-Flaggen und dieses Soldatengrab am Ende, wo der gealtete Matt Damon fragt, ob er sein Leben gut gelebt hat oder ob es wert war, ihn zu retten oder irgendwie sowas. Da zieht sich bei mir alles zusammen. Aber ich denke, es kommt darauf an, nur um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ob sich über die Jahre das bei mir geändert hat. Ich glaube, ich bin noch nicht alt genug, um da irgendwas festzustellen.
Zur Information, der Levin wird in 2 Wochen 14.
ist richtig, aber ich werde... Jetzt, um das klarzustellen für die Ladies, ich werde bald 23.
Und er hat eine feste Freundin.
Danke, Stu. Genau, und also ich habe, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, dass der Kriegsfilm nicht so mein Genre ist. Ich habe nicht allzu viele gesehen. Ich glaube, der erste, den ich gesehen habe, war tatsächlich in der Schule Im Westen nichts Neues. Und den fand ich sehr gut. Aber ob sich da großartig was geändert hat. Ich schätze mal, wenn man mit Im Westen nichts Neues Kriegsfilme verbindet und dann rein rassige Actioner sieht, dann kann man das nicht sonderlich toll finden. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also vielleicht der Prozess, wo Thomas sagt, dass er früher hauptsächlich also auf das... dass das Spektakel ihn angesprochen hat und so weiter und so fort. Ich glaube, da war ich nie. Irgendwie. Mhm. Ich glaube, da war ich eher bei bei Actionfilmen einfach, aber bei Kriegsfilmen nicht so richtig.
Es ist vielleicht auch eine Generationssache, also weil wir halt, wie alt so wie wir sie jetzt sind, beispielsweise bist du und ich, ja eher in den 90er Jahren dann im Kino solche Filme erlebt haben. Und da vielleicht noch eine andere Sicht drauf war als heute.
Aber ist das so? Hat sich da so viel geändert?
Ich weiß es nicht. Also damals gab es halt nicht das Internet. Also nicht so, wie es heute es gibt. Ah, deswegen hast du Filme ganz anders auch im Vorfeld wahrgenommen. Also ich habe von Soldat James Ryan erfahren in der Cinemas, weil halt ein Printmagazin, das es immer noch gibt, glaube ich. Heutzutage wäre es ganz anderes gewesen, weil da hättest du schon irgendwie 4 Milliarden Trailer und Teaser gesehen und irgendwelche Behind-the-Scenes-Featurettes. Mhm. Das war halt damals anders.
Und, da ist, und wenn...
Bitte.
Ja. Da. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. und vielleicht da auch nochmal, weil wir haben früher Filme natürlich ganz klassisch im Fernsehen
gesehen.
Wir hatten ja nichts. So. Und natürlich auch ohne Hintergrundinformationen. Und was lief denn im normalen Fernsehen? Auch eher so die spaßigen Kriegsactioner.
Ja gut, aber deswegen muss man es noch lange nicht geil finden. So.
Also ich habe den Soldat James Ryan das erste Mal nicht im Kino gesehen. Da war ich glaube noch zu jung, als der rauskam. In welchem Jahr kam der raus?
98.
98,
ja. Da war ich 3.
Da war ich 15. Also war ich noch ein Jahr zu jung. Ja, gut.
Ja, okay.
Ich bin bei Team Thomas. Okay. was das Alter angeht. Ich habe den auf Video das erste Mal gesehen. Mein Onkel hatte den. Dann habe ich mir halt schön so einen Zitroneneistee geschnappt, so einen Liter. Bin dann, weil er arbeiten war, der hat noch mit meiner Oma gewohnt oben im zweiten Stock. Dann habe ich mich da hingesetzt auf seinen Ledercouch und habe mir den Film angemacht und war tatsächlich wirklich nicht begeistert, aber ich dachte schon, holla. Und ich habe halt die nur auf so einen Fernseher geguckt. Und der hatte mich auch schon mit sich bewegt, aber beeindruckt. Ich muss aber gestehen, er hat es nie geschafft, auch jetzt mit späteren Sichtungen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn vor 4 Jahren oder so, also mit Anfang 30 gesehen. Ich fand ihn immer beeindruckend, aber der löste jetzt nichts aus bei mir. Also ich, klar, diese Tod, dieser Messermord am Ende, der geht mir echt nahe. Aber dieses Sterben der Soldaten hat mich nie, ich habe berührt es jetzt, vielleicht die falsche Vokabel, aber er ging mir nie wirklich nah.
Ja, das stimmt schon. Wobei ich den Film auch immer in guter Erinnerung haben werde, weil der einen wirklich emotionalen Moment hat, der mich jedes Mal wirklich mitreißt. Das ist, wenn, also von den Soldaten, von diesem Trupp, ich glaube, das sind neun Soldaten oder so, ich weiß es gar nicht. Und einer davon wird von Giovanni Ribisi, heißt er Ribisi?
Mhm.
Ja, von Giovanni Ribisi gespielt. Und jeder, der Figuren kriegt natürlich so seinen privaten Moment, wo er von zu Hause erzählen kann, und er erzählt halt, wie er früher im Bett lag und seine Mutter von der Arbeit nach Hause gekommen ist und die sich eigentlich nie gesehen haben, und dann ist sie mal früher nach Hause gekommen und er hat dann so getan, als wenn er schlafen würde, und seine Mutter stand dann einfach nur im Türrahmen und hat ihn angeguckt, weil sie nur mit ihm sprechen wollte. Die Szene, die ist unglaublich gut gespielt, also die geht mir auch immer sehr, sehr nah.
Ja. Ich hätte zwei Fragen.
Ja.
Vielleicht sind die ein bisschen ab vom Thema. okay. Also nicht so, jetzt erwartet ihr das falsch. Also zwei Fragen. Die erste wäre, auch wenn ihr...
Was ist dein Lieblings?
Ja, auch wenn ihr den Film nicht mögt, jetzt im Fall von Stu vielleicht, also würdet ihr sagen, dass das ein bedeutender Beitrag ist trotzdem zum Genre?
Definitiv.
Ja, ja.
Definitiv.
Du?
Ich glaube, er war damals bedeutend. Ich habe das Gefühl, wenn man heutzutage über den Soldat James Ryan spricht, dann redet man meistens immer über die Anfangsszene. Ja, die halt wirklich, wie Pascal schon sagt, die ist großartig gemacht. Die wird auch in 50 Jahren noch großartig sein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich, dass da was zurückgeblieben ist vom Film, was seine Aussage betrifft.
Nein, von der Aussage nicht, aber von der Inszenierung, von der Stilistik.
Klar, weil von der Inszenierung, klar, aber das ist mir halt dann für einen Kriegsfilm, der sich halt wie der Soldat James Ryan so ernst nimmt, dann letztlich zu wenig. Deswegen, von der Inszenierung ist der Film von Relevanz, meine ich, aber er hat halt nicht den Stellenwert eines Apocalypse Now. Er hat nicht den Stellenwert eines Full Metal Jacket.
Das ist klar.
Nein, aber ohne Zweifel ist das einer der wichtigsten Kriegsfilme der letzten 98, 20 Jahre. Vielleicht ist es sogar der wichtigste. Es ist der wichtigste Kriegsfilm der letzten 20 Jahre vielleicht.
Ja. Levin, deine zweite Frage bitte schnell, weil dann kann ich das als Aussage jetzt gleich reingrätschen.
Die ist ein bisschen ab vom Thema, und beziehungsweise ein Rückschritt wieder. Vorhin meinte Thomas, dass er meinte, dass vielleicht hat sich da was geändert, irgendwie wie wir Kriegsfilme ansehen und wie wir Krieg generell wahrnehmen. Richtig?
Ja.
Wo war der Punkt, wo sich das geändert hat? War es der Irakkrieg? Oder...
Ich würde sagen, das ist ein schleichender Prozess. Also ich glaube, jetzt verlassen wir so ein bisschen unsere Ebene, wo wir gerade sind, von dem Film und gehen auf die aktuelle gesellschaftliche Ebene. Wenn man sich mal die Medien anguckt, wie Krieg dort aufgearbeitet und präsentiert wird in den Nachrichten, im täglichen
Wobei
Internet.
Wobei das ja schon mit Vietnam so geschehen ist.
Ja, aber man sagt ja, dass der zweite Golfkrieg, in dem also auch... Nee, war es der zweite Golfkrieg? Auf jeden Fall wird zu der Zeit auch gesagt, ich glaube, es war der zweite Golfkrieg, dass das der erste Krieg war, der über die Medien verloren wurde.
Richtig, genau.
Und jeder Krieg hat so seine eigene Ikonografie. Also wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, haben wir bestimmte Bilder. Wenn wir an Vietnam denken, haben wir bestimmte Bilder, die du dann auch wunderbar in andere Filme einsetzen kannst. Zum Beispiel, wenn du Predator guckst, siehst du Vietnam. Mhm. Oder wenn du Rogue One guckst, dann siehst du Syrien.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob der anders wahrgenommen wird, aber er wird auf jeden Fall größer wahrgenommen, also breitflächiger einfach die Darstellungsmöglichkeiten.
Pascal, du bist schlau. Danke. Wurde es dir schon mal gesagt?
Ja, jeden Tag. Okay.
Von dir selbst gilt nicht. Okay, wenn jetzt, war das jetzt die
Das war's, Frage? Das ja, war's, ne? Ja.
Okay.
Das war eine schöne Frage, aber eine wichtige Frage auch.
Ja, war wirklich sehr schön. War die schönste Frage bislang. Pascal hat ja gerade gesagt, dass der Soldatship so ein Jahr eine Relevanz hat oder ein relevanter Kriegsfilm ist. Aber gab es denn nach dem Soldat James Ryan noch relevante Kriegsfilme für euch? Gibt es da irgendeinen Film, der euch raussticht?
Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, jeder Kriegsfilm, der sich gegen den Krieg stemmt, ist relevant. Dann kannst du auch sagen, jeder Kriegsfilm, der brillant inszeniert ist, ist auf seine Weise brillant. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, 13 Hours von Michael Bay ist ein brillanter Kriegsfilm, weil der unfassbar gut gemacht ist.
Pascal, ich traue mir nicht. Ja? Ich habe dir vorhin ganz genau zugehört und du hast gesagt, Kriegsfilme nicht politisch zu gucken, geht nicht.
Und ja, klar. Aber ich
glaube, Pascal holt gerade aus.
Ich meine nur, man kann sagen, ich sage das nicht, man kann sagen, dass ein Kriegsfilm relevant sein kann, weil er brillant gemacht ist, wie James Ryan, und dann Kriegsfilme, die kommen werden, prägen wird.
Okay.
Oder halt wegen ihrer Aussage. Mhm. Und ich finde, jeder Kriegsfilm, der sagt, er ist gegen den Krieg, ist irgendwo relevant.
Mhm. Würdest du also sagen, dass Kriegsfilm allgemein noch ein relevantes Genre ist? Oder ist das mehr so, ja, wie Western halt? Es kommt so ein Jahr, ein, zwei raus, aber...
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kriegsfilme genau wie Western immer so totgesagt werden, obwohl die eigentlich nie tot waren. Ich glaube, weil es auch daran liegt, dass man in der Allgemeinheit so ein ganz falsches Bild vom Kriegsfilm einfach hat. So wie man vom Western hat, dass da irgendwelche Typen im Sattel sitzen und durch die Gegend reiten, hat man vom Kriegsfilm das Gefühl, dass da irgendwelche Typen durch den Schlamm robben und sich
und auf dem Panzer durch die Gegend reiten.
Ja, oder auf dem Panzer durch die Gegend reiten. Ja.
Und da gab es halt in den letzten Jahren wirklich auch viele Trash- und B-Movie- und C-Movie-Filme, die halt so direkt auf den Markt geschmissen worden sind. Aber halt auch wirklich richtige Perlen, die das, was wir jetzt alle schon besprochen haben, auch nochmal auf ihre Sicht und auf ihre Weise aufarbeiten und für sich genommen auch wirklich auch kleine Genre-Highlights darstellen. Also ich hatte mal so eine kleine Sammlung gemacht von denen, die ich zumindest geguckt hatte in den letzten 3-4 Jahren. Und das war zum Beispiel Unter dem Sand aus Dänemark, also wo es darum geht, nach dem Zweiten Weltkrieg kriegsgefangene Deutsche am Strand mit der Minenräumung zu beauftragen.
Der ist sehr gut.
Und auch so einen Aspekt von Rache und Sühne mit drin hat. Dann Brüder Feinde. der sich darum dreht, im Zweiten Weltkrieg, wie mit der Bevölkerung von Estland umgegangen ist, die quasi erst von den, jetzt hoffentlich kriege ich es noch gut zusammen, von den erst von den Deutschen überrannt, nee, oder erst von den Russen, nee, erst von den Deutschen überrannt wird und quasi dann in die deutschen Truppen aufgenommen wird. Und dann wechselt der Film in der Mitte plötzlich die Perspektive, weil die restlichen Truppen, die dann noch da sind, plötzlich bei den Russen integriert werden und dann gegen ihre eigenen Landsleute kämpfen müssen. Also man hat quasi einen Film, beide Perspektiven drin und so einen Wechsel, was richtig krass ist. Das habe ich so noch nie gesehen gehabt.
Ah, das, da will ich mal kurz reingehen. Ich glaube, den nennst du gleich auch. Das klingt aber so ein bisschen wie der Brotherhood, ne?
Ja, aber den wollte ich gar nicht nennen,
Okay.
weil der war von 2004 und Brüder Feindes von 2015. Dann Kilo to Bravo von 2014. Auch sehr beeindruckendes Stück, weil es darum geht, so eine kleine Einheit 2006 in Afghanistan, die auch so ein Minenfeld eigentlich vor sich hat. Da verschieben sich aber die Minen und dann tritt jemand drauf. Und bei der Rettung geraten die in so eine Abwärtsspirale. Also es tritt dann der Nächste auf eine Mine, dann wird die Rettungsmission beauftragt, der Helikopter kommt, kann aber nicht landen, weil sie erst noch andere Minen befreien müssen. Dann tritt noch jemand auf eine Mine und es klingt jetzt banal, aber es zeigt nochmal auf, was Krieg halt auch bedeutet, und er basiert auch auf wahren Begebenheiten beispielsweise.
Ja.
Und am Ende hast du echt das Gefühl, dass diese Charaktere auch einfach nichts wert sind, so, und dann blutend im Sand zurückgelassen werden, mehr oder weniger, obwohl sie gerettet werden. Genau, und dann habe ich noch
Spoiler.
gesehen In This Corner of the World, der ist von 2016, auch ein Zeichentrickfilm, quasi ein Animationsfilm, der nochmal die Perspektive ausmacht von der Bevölkerung quasi im Japan, in Nagasaki, ja. Bis hin zum Zeitpunkt, wo halt die Atombombe dann fällt.
Ja,
Also
ja.
das Prequel zum letzten Glühwürmchen quasi.
Wobei da ja
Genau,
vielleicht schon auffällig
so ungefähr.
ist, vielleicht, dass die meisten Filme, also drei von vier Filme spielen zu Jahrzehnte früher. Richtig? Ein Film, der mir noch eingefallen ist, den ich mal gesehen habe, den ich nicht gut fand, aber der vielleicht ein bisschen heraussticht, ist Good Kill von hier der Gentleman, der Gattaca gemacht hat.
Andrew Niccol.
Wie heißt er?
Andrew
Genau,
Niccol,
genau,
meinst
genau.
du?
Mit Ethan Hawke. Ich habe das Jahr vergessen. 2014 mag der rausgekommen sein. Oder 15.
Ja, ich glaube, ja.
Der sich ja sehr direkt mit dem Drohnenwesen und so weiter auseinandersetzt. Wie gesagt, ich fand den nicht gut. Aber er ist vielleicht dahingehend interessant, dass er halt als Kriegsfilm vielleicht gesehen werden kann, aber auch wirklich in der Gegenwart verankert ist. Wisst ihr, was ich meine? Nicht wie drei der vier eben genannten Filme, die halt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielen oder so. Das ist eine Dimension, die, finde ich, vielleicht noch zu selten zu sehen ist. Ich meine, es gibt noch Eye in the Sky oder sowas mit Helen Mirren, den ich nie gesehen habe. Hat den einer von euch gesehen?
Nee.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte mal die Chance dazu, aber da ich den Good Kill auch nicht so toll
Ja.
fand, dachte ich mir, nee, keine Lust.
Der Good Kill ist das doch, der dann so ganz billig in so eine Rachegeschichte ausartet, oder? Wo Ethan Hawke dann am Ende so Typen umbringt, die eine Frau vergewaltigt haben, oder?
Genau, ja.
Ja, oh ja, oh ja, der war
Ja,
nichts.
genau.
Oh, der war nichts. Ei, der war gar nichts. Heieiei.
Genau, aber um das nochmal zu bekräftigen, was Levin gerade gesagt hat, tatsächlich ist so also aktuelle Geschehen wird relativ selten in so Filmen aufgearbeitet. Also auch wenn man sich mal so die Blockbuster in dem Bereich in den letzten Jahren anguckt, sind die auch in der Vergangenheit verortet, ne? Also
Ja.
bis auf American Sniper
Oder
halt, aber
13
Hacksaw
Hours.
Ridge beispielsweise oder Dunkirk, ja, Thirteen Hours ist auch in der Gegenwart, aber der Rest halt eher nicht dann, ne? Und da fehlt aber ganz, ganz viel. Und auch gerade diese Drohnenthematik, die wird immer mal wieder versucht aufzugreifen, aber man kommt nie an den Punkt, wo man es halt wirklich entweder kritisch hinterfragt oder wirklich mal von allen Seiten beleuchtet oder so einen Diskurs startet. Das hatte ich zumindest noch nicht in dem Film. Und ich glaube, ich habe schon drei mittlerweile Versuche gesehen. Dieser eine mit Sean Bean beispielsweise, ich habe den Titel schon wieder vergessen, war da noch und irgendeiner noch. Wo es darum geht, ob sie jetzt die Drohne abschicken können oder nicht. Ach, wie hieß der denn?
Sean Bean in the Sky.
Der Film hieß, ja. der hieß Drone, tödliche Mission.
Ja, genau, genau. Also das waren die drei, die ich gesehen hatte. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es die, also zum Beispiel jetzt am 12. Juli ist er gestartet, Foxtrot. Ich habe den noch nicht gesehen. Aber der hat ja zum Beispiel in Israel eine sehr, sehr große Debatte ausgelöst. Aufgrund wohl seiner kontroversen Darstellung vom Militärdienst.
Ja, der Regisseur von Foxtrot, ich habe seinen Namen nicht parat, der hat, glaube ich, vor 10 Jahren diesen Lebanon gemacht, der, glaube ich, nur in einem Panzer spielt,
genau.
Und auch, glaube ich, ein paar Filmpreise gewonnen hat. Das war auch ein sehr eindringliches Filmerlebnis.
Kann stimmt. Man darf ich kurz reingrätschen?
Nein, diesmal nicht.
Ja, bitte. Es ist wieder eine Frage, es tut mir leid. und zwar würdet, also vielleicht finden wir da gemeinsamen Boden. Würdet ihr sagen, dass die Aussage, die der Film trifft, wichtiger ist für euch bei der Bewertung als die technische Perfektion oder umgekehrt? Oder ist das ungefähr in Waage? Wie seht ihr das?
Also bei Kriegsfilmen ist mir die Aussage wirklich wichtiger als die technische Umsetzung,
ja.
Ganz klar.
Ja. Inhalt geht immer über Form.
Ja.
Das heißt, wenn wir dann nochmal auf James Ryan zurückgehen, technisch herausragend, aber eigentlich, oder?
Nee, aber wir haben ja ganz, ganz viele Szenen beispielsweise besprochen, wo ja Inhalt auch da
ja,
ist.
Der hat Szenen, die in Antikriegsfilmen passen, aber ich würde den nicht als Antikriegsfilm beschreiben.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Nein, das habe ich auch gar nicht.
Aber kämpft.
Ich wollte sagen, dass wenn man den wirklich bewerten würde, ernsthaft, dann müsste man auch sagen, dass das eigentlich dass das nur technisch ein guter Film ist.
So.
Dass der Inhalt nicht wirklich problematisch einfach ist.
Und jetzt nochmal der Sprung zu 13 Hours von Michael Bay.
Den ich übrigens cool finde.
Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Ich finde auch, dass das einer der wenigen Michael Bay Filme ist, die ja theoretisch sogar noch weniger amerikanisch ist als die Transformers Filme. Obwohl der natürlich auch seine Helden hat und auch problematische Bilder hat, so zum Beispiel so ein Kalaschnikow neben einem Beet, neben so einem Beetteppich zu zeigen. Das hat Michael Bay übrigens von Black Hawk Down geklaut.
Der Schlawiner.
Ja, klaut bei den Besten.
Einmal nicht aufgepasst, Schwips geklaut.
finde ich trotzdem, dass der... 13 Hours ist schwierig. Also.
Soll ich dich mal zitieren?
Ja, zitiere mich mal bitte.
Meisterwerk für Männer, die nicht im Kopf, dafür in den Armen haben.
Ja. Das will ich jetzt nicht sagen.
Für die Ladies, Pascal ist 1,60 groß.
Ja, hat keine Haare mehr auf dem Kopf und schlechte Zähne.
Ja. Habt ihr, Pascal, du scheinst ja sehr informiert, was. Zu sein, was Krieg angeht und so weiter und so fort. Finde ich gerade sehr hilfreich.
Ich?
Du bist Pascal.
Du bist ein offizieller Kriegsberichterstatter.
Weil Benghazi, da geht's in 13 Hours geht es ja um Benghazi und die ganze Geschichte mit der US-Botschaft und so weiter, meine ich.
Genau, auch 11. September. Ja.
Aber 2012.
2012, genau.
Und ich meine, der Film kam raus in einer Zeit, wo die Benghazi-Berichterstattung sehr, sehr kritisch war. Im Laufe der US-Wahl zwischen Clinton und Trump. Und Benghazi wurde von den Republikanern immer wieder instrumentalisiert, um zu zeigen, dass Clinton eine Kriegstreiberin ist und so weiter und so fort. Geht der Film damit, mit dieser brisanten Thematik, in welche Richtung auch immer, geht er damit bewusst um? Oder reizt er das oder ignoriert er das? Ich weiß nicht, was für mich schlimmer wäre, ehrlich gesagt.
Also, wenn ich mal kurz antworten darf, wenn Pascal noch überlegt und eine wesentlich clevere Antwort abliefert als ich. Ich habe den Film in der Presseführung gesehen und wusste nichts über das Thema. Gar nichts. Mhm. Ich wusste, es ist ein Michael Bay-Film und ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt, okay, das wird der letzte Rotz, weil ich Michael Bay nicht mag. Ja? Dafür nur ein kleiner Podcast-Tipp. Pascal und ich hate Cars. Und ich war halt überrascht. Ich finde, das ist kein super-duper Film, aber es ist ein guter Film, weil er etwas macht, was ich nicht von Michael Bay gewohnt war. Und zwar, dass er durchaus Kritik daran zulässt, nicht zu sehr. Und aber, dass er mir ganz klar macht, dass diese Soldaten da gerade echt für ihr Leben kämpfen und nicht für Stars and Stripes. Okay. Und das fand ich das Positive an dem Film. Also ich habe mit diesen Soldaten mitgelitten, ja, und sie wurden mir auch menschlich näher gebracht. Und die haben halt da jetzt nicht gegen diese Angreifer gekämpft, weil sie es für ihr Land tun, sondern weil die einfach überleben wollten.
Ja.
Das war für mich die große Stärke des Films. Was jetzt da mit Hillary Clinton, Donald Trump, tut mir leid, da bin ich zu nicht informiert.
Ich hatte, jetzt hat Pascal ich hatte es nur wieder hervorgebracht, weil eingangs gesagt wurde, dass man Kriegsfilme nicht unpolitisch gucken kann. So, und da finde ich den Film sehr, dass er sehr heraussticht, weil er halt wirklich Benghazi auch im Untertitel hat. Und so weiter. Und das ist politisch. Das wurde politisch instrumentalisiert. Das wird es immer noch. Und deswegen.
Wobei der Film auch ziemlich gefloppt ist, ne, für Michael Bay.
Ja, gut, das ist ja aber kein Qualitäts.
Das stimmt. Nur wie gesagt, ich kann nur von mir sprechen, ich wusste von dem Konflikt gar nichts.
Ist ja auch wirklich in Ordnung. Ich gehe nur davon aus.
Ich bin ein dummer Mensch.
Ich gehe nur davon aus, dass Michael Bay davon wusste und dass die, die meisten in Amerika mitgekriegt haben.
Ich glaube, der dachte, das ist ein fiktives Szenario.
Ja.
Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Ist jetzt auch schon bald 2 Jahre wieder her, dass ich den gesehen habe. Ich fand den nur sehr anstrengend von der Gewalt her. Also ich fand nicht, dass der die Gewalt so überstilisiert, auch wenn er sie natürlich stilisiert. Aber ich fand, der war sehr nah an der Gewalt von Black Hawk Down. Ich glaube, das war auch das große Vorbild von dem Film, weil der sich auch kaum Zeit nimmt, um irgendwie die Figuren zu etablieren. Die kommen halt da an und dann geht's ab, so wie bei Black Hawk Down. Und im Prinzip geht's halt gar nicht mehr darum, warum die überhaupt da sind. Es geht nur noch darum, irgendwie wieder lebendig da rauszukommen. Und das halt über 145 Minuten. Das kann man anstrengend finden. Ich fand, das war ein unfassbar intensiver Kriegs-Action-Film, der wirklich gezeigt hat, wie es sein muss, in diesem fremden Land und in dieser Orientierungslosigkeit verloren zu gehen. Und wenn du wirklich nur noch Chance hast zu überleben, indem du zur Waffe greifst, weil du hast keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren. Es gibt dann auch so, in Black Hawk Down gibt es am Ende eine Szene, wo die aus Mogadischu flüchten und verfolgt werden. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es ist. Ist es Josh Hartnett? Nee, es ist nicht Josh Hartnett, das ist einer von den Nebendarstellern. Die schießen dann auf die Somalier und es stirbt einer von den Somaliern und dann kommt eine Frau und nimmt die Waffe hoch und schießt weiter. Und die Frau wird dann halt erschossen. Und gegen Ende gibt es dann bei 13 Hours, glaube ich, auch so eine Szene, wo sich alles irgendwie vermischt, wo die Bevölkerung noch da ist und halt die Terroristen. Und da wird dann auch ganz klar gesagt, ihr müsst aufpassen, auf wen ihr schießt. Das sind nicht alles Terroristen. Black Hawk Down hat das gar nicht.
Okay.
Ja, das ist, also ich habe Black Hawk Down, glaube ich, jetzt mal vor 10 Jahren geguckt und ich war damals schon in der Minderheit, die halt den echt nicht gut fanden. Und das hat mich auch immer gestört bei Black Hawk Down, dass der Film halt immer den Tod eines Amerikaners als schlimmer erachtet als die eines Afrikaners. Das fand ich immer ganz entsetzlich bei Black Hawk Down.
Hier würde Thomas, was hast du mir da drunter gehauen?
Oha.
Einen kleinen Beitrag. Er hat gerade meinen Kommentar gesehen und der heutigen
Kritik. Alter, da hast du mir wieder einen reingewürgt.
Das passt gerade super zum Podcast, Leute. Danke.
Um nochmal auf 13 Hours zu sprechen zu kommen, weil ich habe ihnen damals 4 Punkte gegeben. Eigentlich genau mein Film aufgrund dieser Kriegs-Action-Thematik so ein bisschen, also jetzt, das klingt immer so, als wenn ich sowas mögen würde und gerne gucke. Mache ich auch ein bisschen. Aber trotzdem natürlich mit dem Blick, was will mir der Film mitgeben, beziehungsweise was bezweckt er damit. Und der Film hatte tatsächlich nur einen Zweck. Und das, was Levin halt schon gesagt hatte, das ist ganz, ganz viel nachzulesen. Das ist jetzt irgendwie kein Quatsch. Und ich wusste das vorher schon, bin dann auch in den Film reingegangen und habe ihn geguckt. Und das sieht man sehr, sehr deutlich. Es gibt ganz viele Szenen, wo das immer wieder eingebracht wird, von wegen, wann kommen sie denn jetzt? Sind sie schon losgeschickt worden? Wir kriegen keine Antwort. Was ist denn da los? Und so. Also man hätte das eigentlich anders erzählt, wenn man nicht unbedingt da hätte eins politisch reindrücken wollen. So, und das hat mir im Nachgang so ein bisschen auf den Magen gedrückt.
Das war halt für mich, da ich das nicht wusste, einfach eine Art Spannungseffekt.
Aber wird denn... Entschuldigung. Nein, nein.
Nein, nein.
Bist du. Ich bestehe drauf.
Du zuerst. Nein, du zuerst.
Ja, ich bin alt, ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte.
Was wollte ich? Nein, Schwarz. Das ist wieder eine Frage, es tut mir leid. Wird. Pascal hat vorhin gesagt, dass die Soldaten können nur überleben, wenn sie zur Waffe greifen. Wird es denn so inszeniert, dass es an sich, dass deutlich wird, dass diese Lage, dass da etwas grundverkehrt ist? Oder ist es dann so ein, naja gut, dann ballern wir die halt kurz runter?
Also du meinst, warum jetzt beispielsweise
Wenn Joseph Krasinski deutlich wird, okay, er muss Gewalt anwenden, sonst kommt er dann nicht lebendig raus, sagt er dann, okay, gut, sind ja nur was auch immer? Oder sagt er, das System ist so unfair und dann ballert er rum?
Der sagt, scheiße, wir haben keine Wahl.
Ja, genau.
Lass mal weglaufen. Die rennen ja erst weg.
Okay.
Da geht es ja ewig lang, genau, wie die versuchen, vor dem wegzulaufen. Und geht halt nicht.
Und dann versteckt sich...
Also das macht der Film auch echt
ich hab
gut.
Den nicht.
Ja, und dann versteckt sich John Krasinski in einem Quiet Place.
Ich hab den Film nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich noch gucken, bevor wir das hier aufnehmen. Ich habe es leider nicht geschafft zeitlich. Erst hatte ich gedacht, ich würde ihn sehr, sehr schlecht finden. Jetzt denke ich, ich würde in Anführungszeichen nur Probleme mit ihm haben. Ich bin sehr gespannt drauf.
Aber guck ihn doch.
Jetzt? Oder?
Einfach, genau.
Ja, wir machen jetzt noch 150
Minuten Pause. Jetzt fangen wir mal an, den Ball zu gucken.
Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt drauf.
Ja. Wie gesagt, ich finde, das ist kein schlechter Film.
Ich auch nicht, aber ich muss
gestehen, man kann andere Probleme mit ihm haben.
Ihr habt mir schon genügend jetzt zum Grübeln zu geben, weil ich ihn halt nur einmal gesehen habe. Also.
Ach so.
Aber dafür Sie können
also für mich Freunde. Nochmal, noch eine Frage. Ich habe Pascal mal oder in die Runde mal gefragt, ob ich den politisch gucken muss oder darf oder soll oder lieber nicht. Also mit dem politischen Vorwissen, was ich habe, etc. Und Pascal hat gesagt, das ist eine sagenhaft dumme Frage. Und ich würde jetzt gerne wissen, ist das eine dumme Frage, weil man die politisch gucken muss oder nicht?
Ich glaube, du guckst ihn halt einfach. Und wenn du das vorher weißt, dann, ich weiß nicht, wie schaltest du das im Hirn dann aus? Irgendwie, gehst du dann in deine kleine Lebenbibliothek und drückst den Knopf. Ah ja, das weiß ich über den Film und den Konflikt, das schalte ich jetzt mal aus.
Du nimmst da Filme mit dem Wissen, was du hast, wahr und schreibst ja dem und dem auch danach
die
Kritik. Also das, du kannst ja dein Wissen nicht ausschalten. Das ist ja
danke, da. Thomas.
Ja, und es ist, wie gesagt, jeder Kriegsfilm ist auch irgendwo ein politischer Film, ne? Und das ist auch 13 Hours.
Ja.
Auch wenn er diese politische Ebene natürlich nicht in den Vordergrund rückt. In erster Linie geht es um den Überlebenskampf. Und der ist sehr intensiv.
Gut, ich hätte noch eine weitere Frage, aber wir sollten noch mal zu unseren Top-Filmen zurückkommen. Also ich habe meinen genannt, das Kreil hat seinen genannt. Jetzt dürfen Thomas und Levin sich darüber prügeln, wer jetzt den Top-Film nennt.
Also mein Top-Film würde jetzt völlig aus dem Rahmen fallen. Ich glaube, Thomas auch, richtig?
Naja, so ein bisschen. Ich kann einen Bogen schlagen.
Apropos.
Stopp, warte. Apropos ist verboten.
Ah, stimmt, verdammt. genau, weil wir jetzt sowieso so ein bisschen darüber gesprochen haben, mit 13 Hours so einen reinrassigen Kriegsactioner zu haben. Ich habe in meiner Vita ganz, ganz viele von denen gesehen, vor allen Dingen in den 50er, aber vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren. Also nicht, dass ich da gelebt habe, sondern in den Jahren, wo sie quasi gedreht worden sind und dann im Nachgang quasi aus den Jahrzehnten die Filme gesehen. Und einige meiner Lieblingsfilme stammen dann auch aus den 60ern, die ich jetzt auch so nach und nach in den Kritiken jetzt im Kriegsmonat drin habe. Ein paar davon bewerte ich aktuell schlechter, als ich sie irgendwie in Erinnerung habe. Ein paar davon sind irgendwie dann von der Perspektive her anders geworden, aber auch interessant. Und mein Top-Film ist aus dem Jahrzehnt, und zwar Stoßtrupp Gold. Den wird wahrscheinlich kaum jemand kennen, bei euch, also ihr kennt ihn ja alle nicht.
Hallo, ich habe schon dreimal gesagt, ich habe den gesehen.
Stimmt, du kennst ihn, aber schon ein bisschen länger her. Im Original heißt, das ist jetzt kein Grund. Im Original heißt er Kelly's Heroes, ist aus dem Jahr 1970 und Regie hat geführt Brian G. Hutton. Der von dem ist auch Agenten sterben einsam, da schreibe ich übrigens auch die Kritik zu. Und der Film spielt mit Clint Eastwood, Telly Savalas, also der Kojak-Darsteller, und Donald Sutherland in der Hauptrolle. Und ist so ein reinrassiger Kriegssatire-Film. Weil es dreht sich darum, dass eine Einheit quasi nach dem D-Day in Frankreich sich zurückziehen muss, weil sie von der deutschen Einheit überrannt werden und dann sich erst neu formieren müssen. Und währenddessen hat ihr Vorgesetzter, Lieutenant ist es glaube ich, ein Boot geklaut aus so einem Dorf und will dieses Boot halt zurück erstmal in die USA bringen, damit dann halt nach dem Krieg quasi Boot fahren kann. Also ihr merkt schon, das ist so ein bisschen überspitzt alles. Und während quasi der Vorgesetzte unterwegs ist, macht sich die Einheit gemütlich und versucht irgendwie erstmal sich das Leben zu genießen, bevor der nächste Einsatz kommt. Und der quasi, der dann zurückgelassen wird und die Einheit halt führt, also Clint Eastwood in dem Fall, der Kelly, hat dann die Idee, beziehungsweise bekommt die Info, dass hinter den feindlichen Linien ein Goldtransport der Deutschen ist, was gerade in so einem kleinen Dorf, in so einer Bank gelagert wird. Und er denkt sich, Alter, wenn mein Vorgesetzter das kann, ja, dann kann ich hier auch noch irgendwie was rausziehen. Also quasi auch nochmal dieses Thematisieren, Sinnlosigkeit von Krieg und was machen wir hier überhaupt und was für ein Sinn steht denn dahinter? Und fasst dann die Entscheidung zusammen mit dem, der dort die Ausstattung macht, quasi für die Einheiten. Das ist in dem Fall dann halt Donald Sutherland, der richtig genial spielt, als Oddball. Den Plan, quasi hinter die feindlichen Linien zu schlüpfen, dadurch zu marschieren, sich das Gold zu schnappen, zurückzufahren und sich das Gold quasi unter Nagel zu reißen. So der Plan. Und dann passiert aber Folgendes, dass halt immer mehr von dieser Einheit darüber Bescheid wissen und erfahren, bis hin zum Musikchor. Und dann sie losmarschieren mit Panzern, so drei Panzer sind das, und dann quasi irgendwie so eine Nachschublinie, die danach eine Brücke bauen sollen. Und dann marschieren die tatsächlich los, durch die Front hindurch, sehr erfolgreich und bis in das Dorf hinein. Dort kämpfen sie nachher noch mit Tigernpanzern. Dadurch, dass sie die Front durchbrochen haben, kriegt der General einen Tobsuchtsanfall, weil er meint, was, die sind jetzt durchgebrochen, was ist denn mit meiner Medaille, alle anderen kriegen das hier nicht hin, ich will jetzt auch losmarschieren. Also sehr, sehr überspitzt dargestellt. Und am Ende schnappen sich, jetzt so ein kleiner Spoiler, alle gemeinsam das Gold. Also sowohl der letzte Deutsche, der übrig bleibt, als auch die letzten US-Einheiten, die noch da sind. Und ich finde den Film sehr, 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 sehr genial, weil er halt wirklich nochmal aufzeigt, auf eine sehr satirische und vielleicht auch ironische Weise, was Krieg halt in dem Kern bedeutet. Und am Ende fahren halt alle gemeinsam, weil sie halt kurzzeitig Frieden geschlossen haben, mit dem Gold halt weg. Und kurz danach kommt halt der General an und lässt sich halt von dem Dorf dort feiern, weil es halt befreit worden ist.
Würdest du sagen, dass der Stoßtrupp Gold so quasi der Pate stand für Free Kings?
Ja.
Gut, danke.
Genau, und auch für den letzten, den wir jetzt gesehen hatten und im Podcast besprochen haben, der Renegade.
Ja. Ja. Ja, den sollten wir hier aber nicht erwähnen. Das ist so.
Nein.
Okay. Ja, danke Thomas. Gut, ja, Levin, dich kriege ich auch noch.
Klang aber sehenswert, Thomas. Ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken in nächster Zeit.
Der ist auch ganz amüsant.
Unbedingt.
Meinst du, der wird mir gefallen, Thomas?
Also man muss halt den Zeitgeist aber ein bisschen betrachten. Aber dann ist er halt wirklich auch gut.
Levin, hast du eine Frage?
Nein. Ich hatte tatsächlich eine, aber ich habe es schon wieder vergessen.
Okay, gut.
Schreib dir das mal auf.
Nein, bloß nicht.
Ah, ich weiß wieder. Die Frage ist, und das ist eine rhetorische Frage, soll ich Thomas mal alle kommenden Podcasts versauen? Natürlich soll ich. Du sagst immer halt, wenn du den Inhalt wieder gibst. Das war halt so, dass dann halt so, halt Soldaten. Bin ich der Einzige, der das witzig fand? Okay, gut.
Ja. Ich werde rhetorisch gebasht.
Hände hoch, wer macht keine Klugscheißer?
Halt.
Oh, 3-1. 3-1. Okay, gut.
Ja, liebe Zuhörer, das war das letzte Mal, dass Liebe bei
Podcast. Ja. Opfer des Krieges. Ah, schrecklich. Er war noch so jung. Gut. Wir hatten schon ein paar Mal.
Ich sag jetzt gar nichts mehr.
Oh, das wäre schön. Nein. Du bist herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. So wie ich jetzt.
Ihr könnt meinen Top-Film selber vorstellen, wie wäre das?
Ja, Clemens Top-Film ist Die Schlümpfe, das vergessene Dorf. In 3D. Okay, nein. Jetzt stelle ich ja noch eine weitere Frage. Und zwar, als wir gerade eben über 14 Hours geredet haben, und ich glaube auch schon bei James Ryan kam, glaube ich, hin und wieder das Wörtchen Patriotismus vor. Oder zumindest in anderer Weise. Und Patriotismus wird ja immer mit Kriegsfilmen in Verbindung gebracht. Gerade eben hat Leben da schon die Szene erwähnt, im Soldat James Ryan, wenn der alte Matt Damon da vom Grab steht und im Hintergrund weht die Flagge ganz heroisch. Wie steht ihr zu Patriotismus im Film? Gibt es Filme, die das eurer Meinung nach gut gelöst haben? Oder ist euch, oder sagt ihr einfach, Patriotismus und Kriegsfilm gehört einfach dazu, damit kann ich gut leben? Wie sieht das bei euch so aus? Und wir fangen mal an mit Pascal.
Patriotische. Naja, man kommt hier irgendwie bei amerikanischen Filmen oder bei amerikanischen Blockbustern, die sich mit dem Krieg beschäftigen, ja irgendwie nicht drum rum, um diese Patriotenfiguren. Selbst in guten Kriegsfilmen gibt es ja doch irgendwie vielleicht auch eine Figur, die es macht fürs Vaterland. Das ist ja auch sogar vollkommen legitim, so eine Figur zu zeigen. Nur der Film darf halt diese Position nicht annehmen. Und mir fällt jetzt spontan nur kein Beispiel ein, wo ich eine patriotische Figur habe, die auch eine zentrale Rolle spielt, aber der Film nicht problematisch ist.
Hacksaw Ridge.
Wir machen erst deinen Topfilm und dann den Flop. Vergiss es nicht.
Ja, in gewisser Weise ist der Anthony Swofford aus Jarhead ja irgendwie schon patriotisch, weil er patriotisch gedrillt wird. Aber der Film bricht ihn ja in seinem Patriotismus.
Entschuldigung, aber also, du hast den Film ja vor ein paar Tagen gesehen, ich bin jetzt länger her, aber er sagt ja selbst, dass er zum Militär geht, weil er keine
Genau, das sagt er vor seinem Drill.
Genau. Das heißt, der Film zeigt also die Wandlung, das heißt, wie die Maschine Army ihn zum Patrioten macht.
Genau. Wie gesagt, eine patriotische Figur, die nicht in ihren Anlagen patriotisch ist, aber auch patriotisch wird, kann auch ein Problem sein. Aber Jarhead ist dahingehend ja wirklich darum bemüht, diesem Charakter ganz viele Bruchstellen zu geben, über die er ja auch absolut stolpert. Ja. Okay. Mir fällt sonst kein Beispiel ein, leider. Überlege ich gerade schon.
Pascal, da bin ich voll bei dir. Ich habe die Frage gestellt, da habe ich überlegt und denke mir so, nee, fällt mir auch gerade nichts ein. Also es gibt halt, wie jetzt der Swofford, das ist ein schönes Beispiel, der als Nicht-Patriot startet, sondern einfach nur so als Opportunist. Ich habe halt nichts zu tun, ich brauche das Geld, ich finde nichts anderes, ich habe keinen Bock auf die Uni, gehe ich zur Army. Ja. Und dann macht die Army aus ihm ja den Patriot. Also das ist so ein bisschen wie Full Metal Jacket. Nur, dass bei Full Metal Jacket werden sie halt zu Kampfmaschinen gemacht.
Ja, wobei Full Metal Jacket ja überhaupt keinen Patrioten hat, finde ich, oder? Ist da eine Figur, die es macht fürs Vaterland?
Nein. Ja. Ich glaube nicht. Also, ich würde sogar so weit gehen, dass selbst der Drills Gunnery Sergeant Hartman das eigentlich nur für die eigene Geilheit tut.
Weil ja. Wie ist denn Patriots? Auf Deutsch heißt der Boston. Das ist kein Kriegsfilm vielleicht, aber. Ist Mark Wahlberg nicht patriotisch in dem Film?
Ganz ehrlich, ich habe den Film erst vor kurzem geguckt. Ich habe mich lange dagegen gesträubt und der war richtig gut.
Ja, der ist super. Der ist super. Mhm. Wirklich.
Ist Mark Wahlberg Patriot?
Nee, der ist Polizist, der halt handeln muss.
Ne. Weil Patriot ist ja kein Job.
Nee, doch. Ich sag ja, nee, doch. Der ist kein Patriot, sondern Polizist, der handeln muss.
Ja. Okay. Genau.
Also dafür, dass Boston im Original Patriot's Day heißt, ist der Film relativ unpatriotisch. Und selbst wenn er Patriotismus zeigt, ist es sehr moderat, finde ich.
Ich glaube, da gibt es so eine Tankstellensequenz, wo so ein asiatischer Junge zu ihm kommt und sagt, töten Sie die Dreckschweine. Mhm. Und dann sagt Mark Wahlberg irgendwas sagt er da, auf jeden Fall irgendwas nicht patriotisches. Also, was eigentlich so eine Szene wäre, wo jeder andere sagt, ja, machen wir. Aber ich weiß leider nicht mehr was, das war auch so eine bezeichnende Szene, ich glaube ja nicht.
Asiaten kann man einfach nicht trauen, das sagte schon John Rambo.
Also, ja.
Aber kommen wir nochmal zu unserer Patriotenfrage zurück und ich leite mal an dich weiter, Thomas, ob es dir vielleicht anders geht als mir und Pascal.
Mir ist gerade tatsächlich irgendwie ein Film eingefallen, der bei mir auch schon ein bisschen länger her ist. Johnny zieht in den Krieg. Mhm. Ich weiß nicht, von Dalton Trumbo. Ich weiß nicht, ob ihr den
leider gesehen habt. Aber steht auf der Liste.
Weil da habe ich zumindest so aus meinem Gedächtnis heraus schon, dass die Hauptfigur in den Krieg zieht aufgrund von Patriotismus. Und da auch wie bei Jarhead irgendwie an der Realität zerschellt.
Ja gut, also patriotische Figuren, das kriegt man hin. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, dass Tom Cruise in Geboren am 4. Juli ja auch...
Genau, das ist das Gleiche.
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es bei Charlie Sheen war in Platoon. Hatte der keinen Bock aufs College?
Ja, der fällt da glaube ich so naiv rein, ja.
Also, wie gesagt, es gibt genügend patriotische Figuren, aber es gibt auch so patriotische Figuren in guten Filmen, die nicht gebrochen werden. Der Film ist trotzdem gut. Das
Rambo 3.
Ja, gut.
Stopp.
Nee, da fällt mir auch keiner ein.
Du hast Rambo 3 erwähnt, Thomas. Erwähne das Zitat. Du kannst Rambo 3 nicht erwähnen ohne das Zitat. Also
bitte. Ja, ich mach's jetzt. Was ist das? Es ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Ah. Ich habe immer noch die Theorie, dass die Drehbücher im Film von kleinen Kindern geschrieben worden sind.
Meinst du nicht? Noch mal auf die,
um nochmal auf die Frage jetzt zurückzukommen. Also ich sehe das wie Pascal. Patriotismus muss man da auch immer auch im historischen Kontext betrachten. Also zumindest, wenn die Filme aus so einer historischen Perspektive Sachen erzählen. Weil wenn es darum geht, den Zweiten Weltkrieg an vielen Stellen darzustellen, war es halt oder war es so, dass sich ja die Leute tatsächlich gemeldet haben, weil sie halt irgendwie für ihr Vaterland kämpfen wollten. Nicht alle, aber da waren immer welche dabei, wie wir es ja auch gerade gesagt haben, dass die Filme dann auch so sind. Wichtig ist halt, dass die Filme an sich dann diesen Patriotismus aber nicht als Mittel übernehmen und dann ideologisch werden. Und ich habe da so ein paar Beispiele, wo das auch so der Fall ist. Also Top Gun ist da so ein Ding. Die Rote Flut.
Ja, Negativbeispiele
das ist, übrigens. Das. Ja, genau, das sind jetzt Negativbeispiele. Da ist es massiv. Tal der Wölfe beispielsweise, Act of Valor ist es in vielen Bereichen so. Und halt auch Rambo 3.
Ja, wobei das jetzt alles Kriegs-Actioner waren, ne?
Mhm.
Ja. So patriotische Figuren in einem psychologischen Kriegsfilm, der sich auch damit beschäftigt, so die Figuren zu beschreiben oder deren Lebenswirklichkeit zu beschreiben.
Ich hätte vielleicht was.
Ja, hau mal raus.
Ich habe ja auch jetzt im Rahmen des Kriegsmonats auf dem Movie Break Fern von Vietnam gesehen und auch eine Kritik zugeschrieben. Das ist eine Dokumentation. Fällt es damit aus dem Rahmen? Fragezeichen.
Also Kriegsfilm ist kein Dokumentarfilm.
Ja, okay. Gut, nur da wird halt, da werden Proteste in Amerika gezeigt von Patrioten, die den Krieg in Vietnam unterstützen, weil sie Angst haben, dass wenn wir nicht dahin fliegen und alle platt machen, kommen die zu uns und vergewaltigen unsere Frauen.
Okay.
So ungefähr. Und der Film hält sich, weil es eine Dokumentation ist, okay, das ist nicht die richtige Begründung, weil es eine Dokumentation von Chris Marker ist, hält der Film sich sehr zurück, seine Figuren zu, ich sag jetzt mal, bewerten. Also da sind Patrioten und die werden gezeigt, aber sie werden nicht gebrochen.
Okay.
Sie werden nur gegenübergestellt mit den Leuten, die gegen diesen Krieg sind.
Mhm.
Und alle kommen zu Wort und alle können ihre Meinung kundtun. Damit, finde ich, fällt das... Also passt es zu dem, was wir gesucht haben, aber weil es halt eine Dokumentation ist, richtig, fällt es vielleicht wieder aus dem Rahmen.
Ja, einerseits schon, aber mal so in einem richtigen, in einer richtigen Charakterstudie, so ein Patrioten, der...
Ich hätte vielleicht noch ein Beispiel im weitesten Sinne.
Ich habe auch was.
Patton.
Den habe ich leider nie gesehen.
Ja. Patton, Rebellenuniform. Der hat natürlich eine andere Motivation, die Figur als Patriotismus, ist aber sehr patriotisch.
Mhm.
Da gibt es ja diese markante Szene im Film, die natürlich konstruiert ist, aber wo im Hintergrund die ganz große USA-Flagge weht und er salutiert. Quasi dann seine Rede hält, mhm. salutiert dann. Da ist, im Film ist das so. Wobei der Film natürlich sich der Psychologie der Figur von Patton annimmt und seiner teilweise Rachsucht und quasi dem Wunsch, immer am vorderster Front, immer der Sieger zu sein, immer der Schnellste zu sein, nichtsdestotrotz, wie viele Verluste das auch bedeutet unter seinen Einheiten.
Der Film ist doch, glaube ich, Drehbuch für Ford Coppola, ne? Meine ich.
Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich überlege nämlich gerade, ob das. Ja.
Okay. Ja. Okay. Ich hatte jetzt gerade kurz an Forrest Gump gedacht. Da gibt es ja diese.
Ich auch.
Ich habe überlegt, ob der überhaupt in der Lage ist, Patriot zu sein. Weil
na, also, ich, ganz ehrlich, das ist lustig, weil ich habe auch dran gedacht und dann dachte ich mir, nee, der ist kein Patriot, das ist aber der idealste Typ für die Armee.
Ja, ja.
Weil der einem keine Fragen stellt. Die sagen ihm, was er zu tun hat und das macht er einfach. Das sagt ja auch, glaube ich, sein Ausbilder zu ihm.
Ja, ja? Funktioniert, ne?
Er funktioniert. Ich glaube, Forrest Gump ist der beste Soldat, den es geben kann.
Ja.
Ja. Vielleicht nochmal gesprengte Ketten.
Leider auch nicht gesehen.
Fragezeichen. Weil da, darum geht es ja, dass die dann aus dem Gefängnis, hätte ich jetzt fast gesagt, also quasi aus der Internierung, aus dem Gefangenenlager ausbrechen. Und die Figuren an sich haben natürlich den Freiheitsgedanken in erster Linie und wollen irgendwie zurück, aber es gibt auch durchaus Figuren, die den Krieg fortführen wollen. Und die ursprüngliche Idee des Ausbruches ist es natürlich auch, Kräfte der Deutschen im Inneren zu binden, also für die Suche nach ihnen, um dann an der Front halt Leute rauszuziehen. Mhm. Und das schaffen sie natürlich auch. Und das wäre auch so eine Mischung daraus. Im weitesten Sinne, aber ich finde, wir konstruieren jetzt auch so ein bisschen. Das
ja, muss es klingelt irgendwie ja. nicht, ne?
Ja.
Ja, manchmal ist es halt, wenn man irgendwas sucht, als würde man barfuß durch die Hölle laufen. Oh. Da fällt mir gerade ein, der Levin schuldet doch seinen Top-Film. Levin, jetzt musst du aber liefern.
Danke für diese tolle Überleitung, Stu. Mein Top-Film heißt Barfuß durch die Hölle. Nach drei Vertretern aus Amerika, meine ich, die waren alle aus Amerika, bis jetzt, glaube ich, die Top-Filme, ja. Gehen wir nach Japan, was momentan mein Lieblingsfilmland ist irgendwie. Irgendwie ist da immer irgendwo was Interessantes zu finden. Und die Barfuß durch die Hölle Filme, wenn man so will, sind drei an der Zahl. Und man kann sie als Trilogie sehen. Man kann sie auch als einen Film sehen. Sie wurden am Stück produziert. Sie wurden ähnlich Herr der Ringe nach und nach rausgebracht.
Du kommst nicht vorbei.
Ja, ich habe neulich was über Herr der Ringe geguckt, also deswegen kommt es jetzt. Regisseur war Masaki Kobayashi. Den mag man kennen von Harakiri, was meiner Meinung nach ein unfassbar großartiger Film ist.
Das ist ein Meisterwerk, ja.
Danke, Thomas. Kwaidan ist auch noch ein Film von ihm, der geht auch drei Stunden, ist ein Horrorfilm, hat Horrorfilm in Anführungszeichen, es ist eine Spukgeschichte in Kapiteln sozusagen. Da haben wir auch eine relativ treffende Kritik von Lida, glaube ich, auf Movie Break. Ein Regisseur, der sehr genau ist, sehr präzise. Und der hat von 59 bis 61 halt diese Trilogie produziert. Er war selbst Soldat, obwohl er Pazifist war. Und war sehr kritisch, was diesen Krieg angeht, hat aber wohl keine Wahl. Und hat dann diese Filmtrilogie oder diesen Langfilm, insgesamt würde er 9 Stunden gehen, weil jeder Film etwas über 3 Stunden läuft, von einem Buch adaptiert. Nach einer Biografie von einem Menschen, der ebenfalls Soldat im Zweiten Weltkrieg war, obwohl er Pazifist war. Und die Hauptfigur im Film und Buch ist ebenfalls Pazifist und versucht sich gegen diese unterdrückende Regierung in Japan zu stemmen und hat natürlich so seine Probleme damit. Das ist ein wirklich, man merkt es auch dem Film an, dass es sehr, sehr persönlich ist, dass der Regisseur quasi sich selbst wirklich in dieser Hauptfigur sieht. Der Film gilt auch als sehr, sehr werkgetreue Adaption von einem Roman. Und was ich interessant finde, ist, dass der Kobayashi, der Regisseur, zu einer Zeit, wo es noch uncool war, in Anführungszeichen, sehr, sehr kritisch mit dem System umgegangen ist. Weil in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man nicht so wirklich drüber gesprochen, dass halt das sehr autoritär auch war, das Regime da. Und ich meine, ich habe auch gelesen, dass das Studio, das Produktionsstudio gesagt hat, das wollen wir nicht produzieren. Und dann hat der Kobayashi gesagt, okay, dann löse ich meinen Vertrag auf. Und dann haben sie sich doch irgendwie getraut. Und mittlerweile gilt es gilt der Langfilm als einer der besten aller Zeiten. Und ich finde auch, dass er sehr, sehr eindringlich ist, dass er sehr, sehr ehrlich ist, dass die humanistischen Werte in dem Film sehr, sehr greifbar sind. Und ja, 9 Stunden sind lang, jeweils 3 Stunden pro Film sind lang. Das ist dreimal Apocalypse Now sozusagen. Ich finde, verdammt nochmal, das lohnt sich. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Werk. Und auch eines, das folgende und vorige Filme irgendwie so ein bisschen, nicht überflüssig, aber wenn man Barfuß durch die Hölle geguckt hat, dann kennt man sehr viel, was davor und danach war, sage ich mal. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Prägend.
Sehr, sehr prägend, genau.
Ja.
Und
leider nie gesehen.
Vor ewigen Zeiten. Ich muss sie mal wiedersehen.
Klingt aber auf jeden Fall imposant.
Ist es. Es lässt auch, also ich erinnere mich, als ich die Filme gesehen habe, ich habe die auch nicht am Stück gesehen, sondern über ein paar Tage verteilt. Und ausnahmslos war ich danach erstmal
leer.
Sprachlos. Man fühlt sich richtig mitgenommen. Man ist auch ein bisschen kaputt vom Erlebnis. Aber wie man so schön sagt, Kunst fängt nach dem Abspann an. Und da ist die Barfuß durch die Hölle Trilogie hundertprozentig ein sehr, sehr vielversprechender Vertreter.
Also, sehr schön. Ich bin sehr angetan. Klang sehr interessant. Und selbst die 9 Stunden schreckten mich jetzt eher nicht ab. Kann man ja sich aufteilen, wie du das auch gemacht hast.
Ja, genau, statt Stranger Things guckt man dann lieber Barfuß durch die Hölle.
Man könnte auch auf die Raufasertapete gucken und die Noppen zählen. Das ist auch besser als Stranger Things. So! haben wir uns wieder etwas unbeliebt gemacht? Finde ich gut.
Ja, scheiß auf Stranger Things.
Ja.
Thomas, willst du was dazu sagen?
Nicht über Stranger Things.
Ich möchte da vielleicht nur ganz kurz ergänzen, dass tatsächlich öfter ja die Perspektive eher USA ist, wenn es da um so Filme geht aus dem Genre. Japan da aber sehr viel zu bieten hat, aber auch Südkorea beispielsweise. Also so ein paar, die ich jetzt gerne nennen möchte, wäre zum Beispiel Nobi oder Kamikaze Okinawa Zero aus Japan und halt aus Südkorea Joint Security Area. Und Brotherhood, der ja vorhin ganz kurz zur Sprache kam von Pascal, der sehr, sehr brutal ist, aber auch gerade nochmal in seiner Menschlichkeit sehr nah. Also danach kann man auch durchaus in Tränen ausbrechen, wenn man den Film gesehen hat.
Ja, du hast ja schon jetzt erwähnt, dass wir eigentlich vermehrt in den USA unterwegs waren, bis uns Levin dann gerettet hat und uns die Schönheit des japanischen Kinos zu zeigen. Mir persönlich ist es aufgefallen, dass in den letzten 4-5 Jahren vermehrt extrem viele Kriegsfilme aus Osteuropa kommen, die dann hierzulande direkt auf DVD rauskommen, teilweise mit so typischen Direct-to-DVD-Namen. Habt ihr davon Notiz genommen? Habt ihr davon ein paar gesehen?
Ja.
Ich habe gerade einen hier.
Okay, drängel dich vor, Thomas.
Wollen wir die vielleicht verlosen?
Der dreht sich um den Ukraine-Konflikt, also sehr aktuell. Ich weiß aber noch gar nichts drüber. Also er heißt Last Resistance im russischen Kreuzfeuer und dreht sich um so eine Einheit, die dort an der ukrainischen Front einen Flughafen, also das ist jetzt gerade, was ich so noch auf dem Schirm habe, einen Flughafen hält. Und ich bin gespannt, wenn ich den gucke, ob er seine Wertungen, die er überall hat, die heutzutage ja auf IMDb auch durchaus fake sein können, halten kann oder ob ich da ein Propagandawerk vor mir habe. Das werdet ihr bald wissen.
Okay. Mir ist noch eine Entschuldigung.
Hast du denn das Gefühl in der Vergangenheit, weil ich glaube, du guckst von uns vieren am meisten von diesen osteuropäischen Kriegsfilmen, sind dir dann wirklich mal Filme aufgefallen, die halt wirklich ganz schön Propaganda waren?
Oh ja, wie heißt er denn? Harvest, irgendwas mit Harvest. Der war auch aus der Ukraine, wenn mich nicht alles täuscht, der sich da um auch so einen Konflikt, oh, ich habe den schon wieder verdrängt.
Aber nicht.
Ich
aber
kann den im Nachgang nochmal in die Shownotes
reinschreiben.
Bitter Harvest, ja genau. Der war furchtbar.
Okay. Warum?
Moment, ich habe jetzt gerade mal mein Fazit aufgerufen. Ja. mit Brüderfeinde hatte Regisseur Elmo Nyganen eindrucksvoll gezeigt, wie eine angemessene filmisch-historische Aufarbeitung funktionieren kann, über Charaktere, viele Schicksale und kein plumpes Gut- und Böse-Schema. Im Falle von Holodomor Bittere Ernte bleibt der Eindruck bestehen, hier soll bewusst manipuliert und die Ereignisse für aktuelle politische Zwecke genutzt werden. Doch selbst wenn nicht, der Film bleibt an vielen Stellen pathetisch, kitschig, klischeebehaftet und auch die Inszenierung wechselhaft. Aufklärung gerne, aber dann bitte ehrlich. Ja. Genau, und dreht sich im 1932, als die ukrainischen Bauern im Widerstand von der Sowjetunion quasi niedergemäht worden sind.
Mhm. Levi, du hattest eine Frage?
Ich habe noch einen Film.
Oh, bitte.
Der passt. Der heißt Im Nebel. Der Regisseur heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sergei Loznitsa oder so ähnlich. Ich habe es gerade nicht vor mir. Den habe ich gesehen. Der ist vom 2012. Ja?
Ja, 2012, ja.
Wie heißt der Regisseur? Könnt ihr das?
Sergei Loznitsa.
Loznitsa. Ist, glaube ich, wenn ich ein regelmäßiger, auf jeden Fall ein gern gesehener Gast in Cannes.
Nebel lief auch in Cannes.
Ah, dann regelmäßiger Gast in Cannes, weil sein letzter Film lief auch dort. Und der Film spielt allerdings wieder zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Ist, glaube ich, ein weißrussischer Film. Und der spielt zur Zeit der deutschen Besatzung dort. Und ich glaube, der zentrale Konflikt war, dass ein weißrussischer Soldat, dass ihm vorgeworfen wurde, Partisane zu sein, also mit den Deutschen zu kooperieren, und dass er deswegen hingerichtet werden sollte, allerdings wohl von einem Bekannten von ihm. Also es ist mehr Drama als Actionfilm.
Ich muss da mal kurz eingrätschen. Im Nebel, der hatte eine Kinoauswertung.
Ist das schlimm?
Ja, weil es ging jetzt um diese Direct-to-DVD, oder, Stu?
Ach so, Verzeihung.
Der Leben hat dessen Schutz.
Okay. Dann kann er weitererzählen. Ich dachte, klingt nämlich interessant.
Ja. Ich dachte, es ging um osteuropäische Kriegsfilme.
Ja, darum ging es auch im Großen und Ganzen. Okay.
Ich hätte vielleicht noch einen, den ich auf jeden Fall gesehen hatte, über den wir auch im Vorfeld vorhin schon gesprochen hatten, bevor wir gestartet sind. Red Sniper, wo die Geschichte von Ludmilla Pavlitschenko erzählt wird. Die 309 Soldaten abgeschossen hat als Scharfschützin. Also quasi die, ich glaube, sogar eine der erfolgreichsten Scharfschützinnen ever. Und natürlich auch eine Frau im Kriegsfilm, was ja auch sehr selten und ungewöhnlich ist. Der Film selber Nimmt sich dann aber doch eher zu sehr auf so ein bisschen Liebesschnulze-Geschichte an am Ende. Also, dass du da nicht das Gefühl hast, du hast jetzt eine ausführliche Biografie gesehen, sondern eher dann doch am Ende so ein bisschen
Das
Kitsch.
ist also ein Film, der so die Tierklein hat, sie trifft immer mitten ins Herz. Ja, erinnert mich so ein bisschen an diesen von, wie ist mir der Name nicht ein, diesen Duell Enemy at the Gates von diesem
Jean-Jacques.
Jean-Jacques.
Der auch der Name der Rose gemacht hat.
Genau der. Und der Bär.
Jean-Jacques Onon.
Jean-Onon, nee, das war einmal die, ach verdammt.
Onon, Onon heißt er.
Oh no. Ach ja, Honor war es ja. Ich wollte immer Jack Odita sagen. Ja.
Na, Jean-Jacques.
Auf jeden Fall, dieser Red Sniper erinnert mich so ein bisschen halt an Duell an Animated Gates mit Jude Law, falls ihn jemand gesehen hat.
Ja, Jude Law gegen.
Ja, so an manchen Stellen ist er auch gewisserweise so, aber viel, viel breiter aufgestellt von seiner historischen Relevanz her, also von den Jahreszahlen
Ja.
auch her. Ich habe noch einen gesehen, was mir eingefallen. Ich habe echt viel gesehen in den letzten
Ja,
Jahren.
deswegen habe ich ihn gefragt.
White Tiger aus dem Jahr 2012 von Regisseurin Karin
Siehst du, das ist der Grund, warum ich nur amerikanische und deutsche Filme gucke, weil kann ich die Namen aussprechen.
Chaknazorow. Der spielt halt an der Ostfront 1943 und zeigt den Panzerkrieg. Der war auch relativ gut, weil der sich nachher dann auch so um diesen weißen Tiger dreht. Natürlich als Anspielung auf einen weißen Wal in dem Sinne, also auf so eine Art Gespenst. Ein übermächtiger Panzer, der immer wieder an der Front auftaucht und alles vernichten kann und dann wieder weg ist und dann eine Einheit ausgeschickt wird, um diesen White Tiger aufzuhalten und zu
Also
töten. Also so
Mobilität im
eine.
Kriegsgebiet.
Richtig, genau.
Wie heißt der?
Ja.
Wie heißt der?
White Tiger.
White Tiger. Okay.
Okay, das ist eine doofe Frage, aber Siegfried und Roy spielen nicht mit, oder?
White Tiger, die große Panzerschlacht. Ey, oh, das sind immer Titel, ne?
Aber lass uns mal weitermachen, sonst finde ich nachher noch mehr Filme.
Ja. Okay. Wir haben ja im Vorfeld gesagt, wir wollen nicht über 2 Stunden. Super Leitung, das werden wir auf jeden Fall. Aber deswegen machen wir mal ein bisschen hier Tempo und erhöhen mal die Panzerlaufgeschwindigkeit. Wer von euch möchte dann seinen ersten Flop-Film vorstellen? Ob es
Levin.
jetzt passt oder nicht. Levin. Oh, Levin, dann habe ich vielleicht einen Vorschlag für dich. Lass uns eine Doppelspitze machen. Du fängst an und danach komme ich gleich mit, denn unsere Top-Filme haben eine Gemeinsamkeit. Ja?
Du meinst unsere Flop-Filme, oder?
Ja, schon unsere Flop-Filme. Ja.
Okay. Gut, mein Flop-Film, neulich erst gesehen, ist Hacksaw Ridge von Mel Gibson aus den USA aus dem Jahr 2016. Weiß jeder, wovon ich rede?
Habe ich
Ja,
gesehen.
gut. Ich habe ja anfangs bei der Frage, was macht einen guten Kriegsfilm für mich aus, habe ich gesagt, dass die Menschenwürde gewahrt wird, dass die Thematik irgendwie mit irgendeiner gewissen Reife behandelt wird, dass da nichts irgendwie moralisch korrupt ausgebeutet wird, etc. pp. Hacksaw Ridge macht für mich alles falsch, was er falsch machen kann als Kriegsfilm. Das ist ehrlich gesagt für mich menschenfeindlich, das ist teilweise rassistisch, das ist wirklich extrem in die falsche Richtung, was Religion und solche Sachen angeht. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht religiös bin, weil ich nie damit in Berührung gekommen bin. Ich wurde nicht religiös erzogen, etc. pp. Deswegen kann ich damit wenig anfangen. Aber ich habe einfach wirklich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, dass in einem Kriegsfilm, wenn die Gegner, selbst wenn sie anonym bleiben, was ja schon schlimm genug ist, wenn sie erschossen werden, dass da irgendein Wert an Comedy rausgezogen wird. Mel Gibson hat es, glaube ich, ich habe es an 2 Stellen gesehen, dass die Köpfe der Japaner, wenn sie erschossen werden, sich mehrfach um die eigene Achse drehen, wie in einem Cartoon.
Ding, 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 ding.
Genau.
Okay.
Das hat mich so erschrocken. Das hat mich so fertig gemacht, dass quasi danach der restliche Film für mich gelaufen war. Aber das ist, finde ich, so abstoßend, so komplett bescheuert. Da fällt mir echt nichts zu ein, wenn ich sowas sehe.
Levin, ich möchte dich nur vorwarnen, ich habe ja den Pixar Ritual Movie Rack geguckt und Kritik geschrieben und ich habe die mit einem Punkt bewertet und da gab es Leute, die wollten mich dann loswerden. Also deswegen alles nur Scherz, die Levin findet die total toll.
Genau, an die Leute und auch vielleicht, ich habe auch vor dem Podcast schon angeteasert, dass ich Thomas jetzt ein bisschen zerstören werde. ganz so schlimm wird es natürlich nicht sein.
Wir brauchen aber, noch, denk dran.
Genau. Thomas, du hast ja den Film mit 5 Punkten bewertet, richtig?
Genau.
Und ich schätze mal, dein Argument ist dabei, der ist tadellos inszeniert, der sieht super aus, etc. pp.
Moralisch ein bisschen fragwürdig. Das, was du gerade beschrieben hast. Tatsächlich bis auf das, was du gerade beschrieben hast. Weil die Schlacht an sich da oben, also ich kann nachher nochmal was zu sagen, weil ich da auch den Film mit seiner historischen Perspektive auch Quatsch finde. Weil er ja auf dieser wahren Figur basiert, aber das einfach vollkommen verkackt. Aber da gibt es ganz, ganz viele Stellen, die ich trotzdem irgendwie so fand, dass ich ihn jetzt nicht auch nur einen Punkt geben wollte. Bis auf die Schlacht, die du gerade beschrieben hast, weil die ist Quatsch.
Ja. Mein Vergleich wäre gewesen, um dir, beziehungsweise ich habe ja auch vorhin gefragt, ist Aussage wichtiger als technische Perfektion oder andersrum und so weiter. Ich habe das Gefühl, bei so einem Film zu sagen, ja, moralisch fragwürdig, wie es auch oft unter der Kritik gesagt wurde von verschiedenen Usern bei Moviebreak, wurde oft gesagt, ja gut, der ist wie die Japaner dargestellt werden, ist vielleicht nicht ganz korrekt und so, aber dafür ist er ja top inszeniert. Das ist richtig. Aber das sollte doch ein Grund sein, um das mal zu hinterfragen. Irgendwie, ich meine, wenn dein Sohn Maximilian seinen besten Freund mitbringt und sagt, ja, der ist Nazi, aber seine Frisur ist schön. Ne?
Was für ein Beispiel.
Seine Werte sind kacke, aber guck mal, wie das äußerlich aussieht, dann sagst du doch nicht, oh ja, super, 5 Punkte.
Ich stelle mir gerade vor, wie Thomas im Kindergarten bei seinem Sohn steht oder die Freundin anguckt, so, oh, der, oh, ich stehe im Frisur, 5
Punkte. 3 Punkte, 3 von 10, 5 von 10, 7 von 10.
Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also, ab einem gewissen Grad reicht gutes Aussehen einfach nicht mehr.
Ja.
Weil gut aussehen muss nur der sonst nichts kann. Und
also ich.
Wenn ein Film so teuflisch scheiße ist in seinen Werten, dann ist mir das wirklich egal, wie zielgenau Mel Gibson hier inszeniert, und das macht er. Er ist wirklich, er hat seine Agenda, er hat sein Ziel, er hat ich nenne es jetzt mal Wesen, wirklich, wirklich sehr präzise in diesem Film in den Bildern inszeniert. Man kann ihn sehr genau erkennen. Und ich habe auch schon neulich gedacht, wenn Mel Gibson mehr Macht, in Anführungszeichen, über die Produktion hätte, könnte man ihn fast als Autorenfilmer sehen, weil sein Weltbild wirklich sehr, sehr deutlich wird. Das ist alles so. Das kann man auch meinetwegen anerkennen, dass er wirklich ein begnadeter Regisseur ist, dass er ein feines Gespür für Bilder hat. Aber alles dient einem Zweck, der so ekelhaft ist, dass ich das wirklich... Ich versuch's, aber ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man sagt, ja, das ist von den Werten wirklich scheiße, aber guck mal, wie schön die Beleuchtung ist. Also ich meine, könnt ihr mich da verstehen oder bin ich da der Einzige, der jetzt...
Wie gesagt, bei Hacksaw Ridge sind wir beiden Brothers in Arms. Also, ne?
Ja. Pascal und Thomas, ihr seid so leise.
Ich will mich jetzt nicht in die Perspektive bringen, dass ich jetzt so eine Verteidigungsrede für den Film halten muss, weil ich das nicht möchte. Und der es auch nicht verdient hat.
Wie kamst du denn zu den 5 Punkten? 5 Punkte ist ja Durchschnitt, Mittelmaß. Oder?
Naja, bei mir sind 5 Punkte schon eine Empfehlung, ihn nicht zu gucken.
5 von 10 ist bei dir nicht die Mitte? Spaß.
Nee, nee, tatsächlich okay. nicht. Und deswegen...
Ja, hattest du Matheunterricht früher?
Ist jetzt halt auch so ein Unding, sich über Zahlen auszulassen, ne?
Ja.
Ich glaube, in Hinsicht auf unsere Community tatsächlich nicht, weil ich glaube, die Zahlen senden eine Message.
Ja, bestimmt, aber ich sag mal, du hast ja jetzt schon sehr gut dargelegt, warum der Film schlecht ist, und Thomas ist ja absolut der Meinung. Irgendjemand hat mal geschrieben, der IS hat seine Propagandafilme, die Amis haben ihre, und ich glaube, das ist Hacksaw Ridge.
Ja. Und man macht halt dort, dass Mel Gibson ziemlich abfährt auf Militär, Religion und Autorität.
Vor allem genau, wenn alles aufeinander abgestimmt ist.
Ja.
Vor allem das Witzige ist ja an dieser finalen Schlacht, die ja jetzt das Thema ist, ne? Wird er so dargestellt, als wenn das sein erster Kriegseinsatz dann ist. Und dann er quasi sagt so, aber ich gehe nicht mit Waffe da raus. Und alle anderen, boah, was, wieso denn, was ist mit dir los? Oh, da kämpfen die aber schon 2 Jahre. Da kämpfen die schon 2 Jahre. Da ist er schon 2 Jahre in der Einheit. Das ist ja auch nochmal was, also was mich zumindest auch nochmal massiv gestört hat.
Das sind jetzt wieder Informationen, die ich nicht hatte, weil ich mich nicht informiert hatte vorher. Verzeihung.
Ah,
tut mir leid.
Ich habe gesagt, nicht die Leben mit reinnehmen, weil ihr hört ja nicht euch.
Ja. Ich musste.
Es kann auch sein, dass wenn ich ihn jetzt irgendwann nochmal eine Zweitsichtung habe, dann nochmal nach unten korrigiere. Ja,
mit Sicherheit, ich denke schon.
Also man hat das ja manchmal, dass man einen Film gesehen hat und dann nochmal drüber nachdenkt und so, okay, aber das habe ich jetzt schon an der einen oder anderen Stelle dann doch mitgenommen, oder die Figur war dann doch interessant. Und ich glaube, das war bei mir bei Hoxovich der Fall. Aber nichtsdestotrotz bin ich voll da auf deiner Linie, Levin. Also ich würde den Film gerade mit der Punktzahl nie nach außen verteidigen und sagen, boah, ist voll der geile Kriegsfilm, Alter, guckst du aus, Mann. Das wird einfach nicht
so
passieren.
So sprichst du, wenn du Filme verteidigst.
Ja, stimmt. Nur
immer,
so.
Immer.
Okay.
Und gerade mit dem, was du halt gesagt hast.
Ja.
Ich wollte dich da auch nicht angreifen. Ich wollte dich so ein bisschen irgendwie mal irgendwie so ein bisschen sticheln, aber gut. Aber einen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, worüber ich vorhin gesprochen hatte, war, dass Coppola gesagt hat, alle Kriegsfilme sind Antikriegsfilme. In Klammern, wenn er das denn gesagt hat. Da hatte ich gesagt, dass Mel Gibson so ein bisschen das Gegenbeispiel liefert mit Hacksaw Ridge. Weil ich tatsächlich in diesen Kriegsszenen das quasi sehen kann, wie er das nicht schrecklich, sondern irgendwie geil findet. Es gibt mehrere Einstellungen, wo die amerikanischen Soldaten mit ihren Waffen ballernd auf die japanische Grenze, nicht Grenze, sondern Linie zugehen. Und die Waffe ist im Fokus, das heißt, der Rest ist unscharf. Das heißt, der Feind ist unscharf. Das heißt, der Feind ist scheißegal. Das heißt, er ist, erstens wird er über einen Kamm geschoren. Und es kommt auf die Macht der Amerikaner an, wenn diese amerikanische Waffe im Fokus ist und der Rest nicht. Das ist wirklich das Einfachste, wie man Film interpretieren kann. Und das weiß Mel Gibson sicherlich, weil er, wie gesagt, sehr präzise ist in dem, was er plant und was er zeigen möchte. Aber es ist halt wirklich moralisch so verkommen. Kein Antikriegsfilm.
Er relativiert ja praktisch den Gewalt mit diesem Glauben. Hatte ich immer so das Gefühl.
Naja, ich würde sogar so weit gehen, dass er sagt, religiös motivierte Gewalt, was in Hacksaw Ridge der Fall ist, ist Gewalt, die legitim ist.
Ist schon ganz okay, die Gewalt, ja.
Sie bringt
genau, solange du auf Gottes Seite bist, ne, hast du seinen Segen, und dann ist das okay. Genau. So, das ist wirklich ekelig irgendwie.
Ja.
Okay. Und es mag sein, dass ich den ein bisschen härter bewerte, weil ich, wie gesagt, mit Religion nichts zu tun habe. Und das ist jetzt endlich ein Punkt, wo ich sagen kann, da habe ich mich über die Jahre verändert. ich war früher weitaus härter, was meine Bewertung von Religion und religiösen Menschen und Sichtweisen anging. Mittlerweile bin ich da, habe ich dann eine sehr laissez-faire Sichtweise, wo ich sage, weißt du, wenn du glauben möchtest, dann mach das gerne. Aber man sieht, finde ich, bei Hacksaw Ridge und bei Mel Gibson, wo das hinführen kann. Und das möchte ich irgendwie einem erwachsenen Menschen nicht zutrauen, sowas zu inszenieren, sowas zu veröffentlichen. Und wer auch immer dafür 40 Millionen Dollar ausgegeben hat, der kann beim nächsten Mal gern zu mir kommen, weil ich brauche eine neue Küche.
Okay. Gut, hat einer von euch noch Fragen bezüglich Hacksaw Ridge?
Nee.
Das werde ich als Nein. Gut, dann mache ich mit meinem Flop weiter. Der passt ganz schön. Das ist der Film Wir waren Helden aus dem Jahre 2002. Regie und Drehbuch Randall Wallace. Das ist der Drehbuchautor von Braveheart. Und die Hauptrolle in Wir waren Helden, der im Original übrigens We Were Soldiers heißt, übernahm Mel Gibson. Da ist er wieder. Unser Mad Mel. Der Film spielt im Jahre 1965 und erzählt von der Schlacht, das habe ich mir aufgeschrieben, Iyadrangtal. Und das war so die erste große militärische, das erste große militärische Aufeinandertreffen amerikanischer und nordvietnamesischer Truppen. Ja, Wir waren Helden. Was für ein Stück Scheiße. Also ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich habe den Film vor, ich glaube, so als er auf DVD rauskam, so 2003, 2004 das letzte Mal gesehen, da fand ich ihn echt schlimm. Und ich dachte mir, okay, ich gucke mir nochmal an für den Kriegspodcast und dachte mir, ja, ich hatte so eine Erinnerung, der hat mich damals echt wütend gemacht. Dachte, ja komm, ne, ich bin jetzt älter, weiser, attraktiver, das wird nicht passieren. Pustekuchen. Dieser Film ist ein Haufen Kotze und Scheiße. Schön verquirlt, gepresst und als Film verkauft. So. Habt ihr Fragen dazu? okay, ich fange mal an. Also Mel Gibson spielt irgend so einen Super Colonel, der... super leid, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dieser Film ist so voller Scheißigkeit. Es regt mich auf.
Entschuldigung. Wo wir bei der religiösen Note von Hacksaw Ridge sind. Es gibt doch auch in Wir waren Helden eine Szene, wo Mel Gibson betet und zu Gott sagt, hilf uns, diese Mistkerle zum Teufel zu jagen, oder?
Ja, genau. Mhm. Das ist sehr schön. Danke, Pascal. Er betet mit einem Soldaten zusammen, der übrigens gerade Vater geworden ist. Mhm. Und die beten halt so für ihre Sicherheit und dann sagt er halt diesen Satz. Das Schöne ist, dass Mel Gibson halt vorher seinen Kindern, die fragen halt so, Papa, warum musst du in den Krieg und was ist Krieg eigentlich? Da sagt Mel Gibson grob gesagt sowas, ja, weißt du, das ist halt, ja, das sind böse Menschen, die töten gute Menschen, deswegen müssen wir da hin und müssen die bösen Menschen aufhalten. Und ungelogen, das ist das Ganze, was dir der Film als Grundtenor gibt, ja, das ist auch seine komplette Aussage. Dieser Film ist so verlogen, der ist so widerlich.
Und der ist viehisch brutal.
Der ist tierisch, der ist ab 18, und das auch zu Recht. Aber also, das Problem ist, er zelebriert das regelrecht. Also er hält die Kamera immer schön drauf, so guck dir diesen geilen Kopfschuss an. Ja, 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 geiler Kopfschuss. Ja. Und wie bei Hacksaw Ridge ist der Gegner auch weitestgehend anonym. Du siehst halt ab und zu mal irgendwie so ein General da in irgendeiner Höhle hocken. Aber das ist... Mehr ist da auch nicht. Ja. Ansonsten bestehen die Vietnamesen aus irgendwelchen Typen, die angelaufen kommen und schreien und dann platzen die Köpfe. Wobei, stimmt nicht. Es gab eine Szene, wo ich dachte, hoch, sieh mal an, jetzt versuchen sie es doch. Da siehst du halt so einen Vietnamesen, mit Brille, der so verschreckt so mit seiner AK-47 sich in so einem Baum versteckt und dann sieht da hinten stehen ja die Soldaten, unter anderem mit Gibson. Ja, und dann steckt er sein Bajonett auf und du denkst so, ah, Junge, mach es nicht, geh nach Hause, ist doch scheiße. Und dann läuft er dahin und du denkst ja, okay, was macht er? Will mir der Film jetzt zeigen, hey, das sind auch Menschen? Nein, der Film will mir eines zeigen, nämlich Mel Gibson ist eine verdammt geile Sau. Weil kurz bevor der Typ die erreicht, dreht sich Mel Gibson um, macht einmal puff und schießt ihm in den Kopf. Fertig. Also Hacksaw Ridge ist schon ein widerlicher Film, aber Wir waren Helden ist wirklich, wirklich noch um einiges schlimmer, fand ich. Und ich habe Hacksaw Ridge einen Punkt gegeben. Ja? Also es fällt mir halt einfach schwer, da wirklich, wirklich so das abzuarbeiten, aber der Film ist wirklich schlimm. Furchtbarer Film. Und ganz ehrlich, das habe ich bei Scratch schon, glaube ich, 8000 Mal erzählt, aber ich muss es jetzt auch mal loswerden, weil ihr es noch nicht wisst. Dieser Film hat Szenen drin, die könntest du 1:1 in so Spoof-Movies wie Hot Shots bringen. Unverändert. 1:1 da reinschneiden, du würdest darüber lachen. Es gibt wirklich so eine Szene, und ich übertreibe nicht. Da ist ein Soldat, der wird erschossen, liegt in seinem eigenen Blut und haucht sein Leben aus. Das Letzte, was er seinem Kameraden sagt, ist, sag meiner Frau, ich bin stolz, meinen Partner zu sterben. Und das meint der Film ernst. Oder noch eine Szene gibt es, da gibt es einen Kriegsfotografen, gespielt von Barry Pepper, das ist der Scharfschütze aus James Ryan. So. Was lachst du so?
Ich finde, der hat ein großartiges Gesicht.
Ja, im Gesicht steht viel geschrieben, das stimmt.
Ja, ja. Und der ist halt so Journalist in dem Film und dann trifft er halt einen Soldaten, der ist japanischer Herkunft, glaube ich, und der sagt so, hey, ich heiße so und so, wer bist du? Ja, hey, ich bin Jimmy Nakamura. Oh, und? Ja, heute ist ein geiler Tag. Wieso? Meine Frau bekommt heute ein Kind. Und die ist sofort klar tot. Und so kommt es dann auch. Das ist so ein widerlicher Film, auch diese Aussage, weil dieser Reporter dann irgendwann auch feststellt, hey, ich kann jetzt zwei Fotos schießen, ja, aber um den Krieg zu verstehen, ja, muss ich selbst zur Waffe greifen. Und das tut er dann auch. Wie gesagt, es tut mir echt leid, ich habe mich vorbereitet, ich wollte wirklich ein differenziertes Bild von diesem Film entwerfen und euch mehrere Sachen erzählen und erklären, warum ich die nicht gut fand. Aber alleine, wenn ich mir diesen Film Revue kapitulieren lasse in meinem Kopf, das tut weh. Das tut weh, das ist einfach, es ist widerlich. Ich rede nicht davon, dass ich sage, ach ja, das haben sie nicht gut gelöst. Das ist einfach widerlich, das ist menschenverachtend. Auf beiden Seiten. Der Film wechselt übrigens immer wieder zu den Soldatenfrauen, die dann halt durch die Mitteilung bekommen, ihr Mann ist tot, ja. Und dieser Film schafft es tatsächlich, wenn die Frauen dann diese Todesmeldung bekommen, dass es so wirkt wie, oh Gott, mein Mann ist gestorben. Naja, aber es war für eine gute Sache. Und das finde ich widerlich. Ich werde jetzt nicht weiter versuchen, noch weiter zu sagen, wie scheiße zum Kotzen und abgrundtief beschissen ich diesen Film finde. Wenn ihr Fragen habt, fragt, ansonsten
bin ich habe eine Frage.
Ja, bitte.
Ist der Film technisch gut gemacht?
Ja.
Dann doch 5 von 10, oder?
Ich hatte übrigens das Gefühl, dass ich mag ja Mel Gibson als Schauspieler sehr gerne, dass das auch einer seiner schwächeren Auftritte ist, oder?
Die Figur macht halt keine Wandlung durch. Der ist halt von Anfang an so, wie er ist.
Was mich an Wir waren Helden immer sehr gestört hat, ist der Satz, so wie man in den Krieg hineingeht, so kommt man auch wieder hinaus.
Sag das mal Jimmy Nakamura nach der Napalm-Bombe.
Ja, genau, das denke ich mir immer auch. Sag das mal den Kriegsheimkehrern.
Ja.
Ist zum Beispiel eines der Zitate, die Mel Gibson seinen Leuten sagt, damit sie durchhalten.
Ja, der sagt auch immer, ja Männer, ich bin voll auf eurer Seite und ich bin der Letzte, der das Schlachtfeld der Erste, der das Schlachtfeld betritt und der Letzte, der wieder runtergeht. Und dann gibt es auch so eine Szene, da wird er irgendwie angefunkt, so, sie müssen morgen früh hier im Delta-Lager sein. Also, nein, ich bleib bei meinen Jungs. Und jetzt entschuldigen Sie, ich muss doch ein paar Schlitzaugen rum. Also sagt er sicher. ja, es ist ein ganz, ganz furchtbarer Film. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe.
Ich fand ihn tatsächlich auch schlechter als Hacksaw Ridge. Aber müsste ich mal wieder gucken, lange nicht gesehen. Wie gesagt, damals komplett abgefeiert.
Genau, bei mir ging das genauso. Ich habe den damals auch abgefeiert, aber lange nicht gesehen. Ich glaube, wenn ich ihn heute nochmal gucke, dann
nicht mehr so gut. Thomas, bist du eingeschlafen zwischendurch? Oder?
Ich musste kurz weg.
Es war so lange ruhig.
Nee, aufgrund von Kinderbetreuung.
Aber Leben ist auch hier.
Ja, okay.
So. Warte mal, da hast du mein Rant gegen Wir waren Helden nicht mitbekommen. Ich fange nochmal von vorne an. Also.
Du fandest den Film technisch gut gelungen.
Ja, aber nicht. Hacksaw Ridge ist, glaube ich, technisch gelungener.
Man muss auch sagen, dass es, glaube ich, ich weiß nicht, der zweite oder ich glaube, der zweite Film von Randall Wolz als Regisseur war. Ich glaube, der hat zuvor diesen Der Mann mit der eisernen Maske gedreht mit DiCaprio. Und Randall Wolz hat danach, glaube ich, auch kaum noch was als Regisseur gemacht, sondern mehr als Drehbuchautor. Der hat unter anderem auch das Drehbuch zu Pearl Harbor geschrieben. Hm?
Ja, genau. Ja. Der hat noch diesen Pferdefilm gemacht mit Tobey Maguire. Nee, nicht mit Tobey Maguire, mit... ach nee, das war Seabiscuit. Nee, den hat er nicht gemacht.
Seabiscuit.
Der hat was anderes gemacht.
Das war Seabiscuit.
Alles klar, sorry. Weitermachen.
Okay, gut, das wäre jetzt mein Flop gewesen und da keine Fragen mehr kommen, ich wollte zwar eigentlich zwischen den Flop-Filmen immer so eine Fragen lassen, aber jetzt hat der gute Pascal schon das Thema Pferd erwähnt und ich weiß, dass hier jemand in der Runde einen Flop-Film, Kriegsfilm-Flop hat, in dem ein Pferd eine gewichtige Rolle spielt. Spielt. Ich frage einfach mal meinen Gefährten Thomas. Thomas, was ist denn dein Kriegsfilmflop?
Ich hatte im Vorfeld darüber nachgedacht, welchen Film nehme ich denn und hatte mich dann dazu entschieden, den aus den letzten Jahren, der mir irgendwie so richtig sauer aufgestoßen ist, zu nehmen. Und es geht um ein Pferd im Ersten Weltkrieg. Und es handelt sich um Gefährtin von Regisseur Steven Spielberg.
Gefährtin.
Dazu nehme ich nur dein Haus.
Und jetzt bin ich voll aus dem Konzept gebracht. Genau, also ich bin eigentlich ein großer Fan von Steven Spielberg, auch von seinen früheren Werken, habe aber in den letzten Jahren immer öfter das Problem mit ihm an manchen Stellen. Und bei dem Film ist es sehr, sehr akut geworden. Also der Film dreht sich ja darum, dass ein junger Mann und sein Pferd quasi getrennt werden im Zuge des Ersten Weltkriegs in den Einsätzen, weil tatsächlich Pferde auch im Ersten Weltkrieg massiv eingesetzt worden sind. Und ich habe jetzt irgendwie eine Zahl im Kopf. 1 Million Pferde? Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auch gestorben sind, also eine hohe Anzahl an Pferden auch zu Tode gekommen sind. Und Spielberg inszeniert quasi dieses Schlachtengeplänkel und versucht halt darzustellen, wie diese Liebe zwischen den beiden unterschiedlichen Figuren, nenn ich es mal, existiert und wie die wieder zueinander zusammenkommen wollen.
Hast du jetzt Liebe gesagt? Ist das nicht etwas...
Ja, es ist schon Liebe. Ich glaube, die sind schon...
Nicht romantische Liebe, sondern
Liebe. Sagen wir Freundschaft.
Zuneigung. Freundschaft. Und... genau, es werden halt Schlachten gezeigt, es spielen Jeremy Irvine und Tom Hiddleston die Hauptrollen oder spielen zumindest mit, weil das Pferd ist halt Hauptprotagonist und wechselt dann immer auch die Einheiten und die Schlachtfelder durch. Und es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo dann so die Inszenierung sehr, sehr kitschig und klischeehaft wird und das Pferd dann unter größten Anstrengungen durch Matsch und Schlacht und Granattrümmern durchwandert, um am Ende wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Und das hat mich aufgeregt. Das hat mich so aufgeregt, weil der Erste Weltkrieg halt kein Spielplatz ist. So. Ich nenne es mal so Fantasievorstellung vom Ersten Weltkrieg und eine sehr populistische Inszenierung, überdrehtes und banales Ende und ja, das weiß ich nicht, das hat mich irgendwie, also ich habe ihm 4 von 10 Punkten gegeben. 8 Millionen Pferde waren es. Also nicht nur 1 Million, sondern 8 Millionen Pferde.
Ja.
Genau, und das ist so einer der größten Flop-Filme, die ich in den letzten Jahren hatte. Und um da auch nochmal den Sprung zu Hacksaw Ridge zu machen, weil, also so wie der, den wir jetzt gerade schon besprochen hatten, von Mel Gibson, als auch Gefährten, sind halt total abgefeiert worden von den Zuschauern. Also im Metascore beispielsweise hat Gefährten 72 von 100 Punkten.
Und
Hacksaw Ridge ist
auch, wenn es total belanglos sind, die wurden ja beide für unsagbar viele Oscars nominiert. Was ja auch dann anzeigt, wie dieser Film einfach ankommt. Alejandro Jodorowsky hat mal gesagt, hätte Walt Disney Minnie Maus gefickt, wäre Steven Spielberg rausgekommen. Gefährten ist dieses Beispiel.
Ja. Genau, also nominiert für 6 Oscars, sehr, sehr hohe Bewertungen. Die Zuschauer feiern den Film regelmäßig, brechen in Tränen aus. Und ich habe mir bei dem Film die ganze Zeit gedacht, so, boah, das kann doch nicht angehen.
Also ich bin bei dem Film auch, habe auch geweint. Als der Abspann lief und es war endlich vorbei, dieser Scheiß,
ja,
da habe ich Freudentränen geweint. Ja.
Da gibt es so eine ganz schlimme Szene, ich glaube, es ist relativ gegen Ende, wenn dieses Pferd über das Schlachtfeld galoppiert, durch Stacheldrahtzäune und durch den Kugelhagel durch und nichts kann dieses Scheißvieh aufhalten. Ich fand den auch ganz, ganz schlimm. Das war schon ein Rührstück ganz besonderer Sorte.
Vor allem, ich fand das so auch am Ende so, das fand ich so ekelhaft. So, du siehst halt da, wie die Leute da drum sterben und dann will der Film so rennen, aber hey, das Pferd lebt noch.
Ja. Ja, der halt irgendwie, der Schrecken ist gelöst, weil der Junge mit dem Pferd halt wieder zusammengekommen ist. Ist Schrott.
Ja, ist Schrott.
Ist Schrott. Levin, hast du den gesehen?
Ja.
Nee, aber
es ist ja, Schrott. Es sind auch 150 Minuten wieder, also da muss man sich auch wieder Zeit für nehmen und sich dann da durchquälen.
Dann lieber 13
dann
Hours.
Dann lieber 13 Hours. Der ist in jeder Hinsicht besser.
Ja.
So.
Oder man guckt eine Folge Rick und Morty. Hat nichts mit Kriegsfilm zu tun, aber sag ich mal weg.
Ja.
Ja, okay. So, Leute. Wisst ihr was? Komm, Pascal, Flopfilm, hau raus.
Okay. Also ich habe einen Film aus dem Jahre 2003 und es ist der einzige Film, der ein fiktives Kriegsszenario hat, aber natürlich an einem authentischen Krisenherden orientiert ist. Und zwar ist es Tränen der Sonne von Antoine Fuqua, der jetzt zum Beispiel auch bald Equalizer 2 ins Kino bringen wird. Hauptrolle ist Bruce Willis und der ist der Anführer einer Navy SEAL Spezialeinheit, die nach Nigeria reisen muss. Nigeria ist im Bürgerkrieg und die haben den Auftrag, eine Ärztin da zu retten, die sich in einem Krisengebiet befindet und die Bevölkerung da versorgt. Genau, und Bruce Willis wird halt als wie soll es anders sein, als tougher Kerl beschrieben, der nur funktioniert, aber nie hinterfragt. Und er wird auch so beschrieben, dass er schon seit 30 Jahren dabei ist und seit 30 Jahren so ziemlich jeden Krieg mitgemacht hat, den es gibt. Und ausgerechnet dieser Einsatz in Nigeria ist jetzt der Grund dafür, dass er hinterfragt, was er tut. Weil ihm wurde der klare Befehl gegeben, dass er nur die Frau retten soll, aber dann sieht er die nigerianische Bevölkerung leidend vor sich hin vegetierend und dann merkt er, oh, scheiße, da regt sich irgendwas in mir, ich muss vielleicht hierbleiben und auch gucken, dass ich vielleicht noch den einen oder anderen retten kann.
Das steht übrigens genauso im Dreh.
es wird auf jeden Fall genauso von Bruce Willis gespielt. Genau, und dann geht es halt darum, wie ein Teil wird am Anfang von der Bevölkerung schon mitgenommen, also so 15 Leute, die in diesen Hubschrauber reinpassen, schon weggeflogen, und Bruce Willis muss sich dann mit seinen Navy SEALs und der Ärztin und noch so ein paar Nigerianern bis zur Grenze von Kamerun durchkämpfen, weil da irgendwie so ein Auffanglager ist. Genau, und es geht dann in diesem Film darum, wie Bruce Willis das schafft, während er von irgendwelchen Milizen verfolgt wird, die natürlich vor allem böse sind und ganz schweinische Sachen machen, wie zum Beispiel den Frauen die Brüste abschneiden. Ja, man kann sich ungefähr vorstellen, worauf der Film hinausläuft. Ich weiß nicht, hat den einer von euch gesehen?
Ja.
Und hat sich auch einer für den Film geschämt?
Also ich habe ihn einmal gesehen und da fand ich ihn richtig scheiße, aber geschämt nicht. Ich glaube aber, das könnte jetzt vorkommen, wenn ich mir den nächsten Mal angucken sollte.
Ja, der Film bezieht sich halt so auf die auf diese afrikanischen Krisengebiete, die so in den 90ern aufgekommen sind. Das ist halt mit Somalia dann angefangen, gegenüber Ruanda, Sierra Leone und so weiter. Und was mein großes Problem mit dem Film ist, dass der so tut, als wären die Amerikaner die einzige Macht auf der Welt, die sich in der Lage sieht, aus ihrem eigenen Land herauszugehen, um was für andere Menschen zu tun. Dieser Tränen der Sonne, der ist eigentlich nur so eine amerikanische Machtdemonstration, um dem Rest der Welt zu zeigen, also wenn es mal irgendwo brennt, ne, da sind wir da. Ihr könnt ruhig weggucken, wie ihr das immer tut. Also wir machen das schon. Und das ist halt nervig.
Es könnte auch die gleiche Beschreibung von Wolf Warrior
Ja,
2 sein.
kenne ich nicht.
Da haben wir uns in einem Podcast mal drüber ausgelassen.
Über Wolf.
Den werden wir verlinken.
Okay. Ja. Tränen der Sonne. Ist natürlich eher ein Actionfilm. Ist, wie man es von Fuqua kennt, auch hochwertig in Szene gegossen. Aber ich fand ihn sehr, sehr, sehr anstrengend und auch sehr abstoßend darin, wie er dieses Amerika-Bild vollkommen als übermächtig strapaziert. Vor allem, weil die Referenzen daran, dass dieser Film sich auch an diesen realen Tragödien, die sich da in Ruanda und Co. Zugetragen haben. Und Ruanda war eine der großen Katastrophen, wo Amerika die Augen verschlossen hat, nachdem sie so derbe aufs Maul bekommen haben in Somalia. Ja, ist einfach.
Man könnte da auch schon mit reingrätschen, auch da, den Konflikt in Darfur nennen.
Darfur auf jeden Fall auch, natürlich.
Da würde ich auch kurz auch eine Filmempfehlung aussprechen. Nein, nicht Darfur von Uwe Boll, sondern diese eine sehr grandiose Doku, die heißt Die Todesreiter von Darfur. Die ist
Ist das die
heftig.
von George Clooney?
Keine Ahnung. Ich glaube nicht.
Der hat auch eine Darfur-Doku gemacht. Ja.
Also ich sage so viel, die Todesreiter von Darfur ist neben Act of Killing die zweite Doku in meinem Leben, wo ich die pausiert habe, weil ich echt mal ein paar Minuten Ruhe brauchte.
Ja. Ja.
Habt ihr noch Fragen zu Tränen der Sonne?
Kommt. Seid ihr noch da?
Ja.
Ich glaube, den Thomas wird ihr Leben gerade. Okay, gut, dann haben wir jetzt unsere Flops durchgepowert. Vielen Dank dafür, Jungs. Ich würde sagen, wir sind jetzt so fast schon am Ende, aber eine Frage habe ich noch.
Oha.
Und zwar, wie glaubt ihr, ist die allgemeine Wahrnehmung bei Kriegsfilmen? Also ich habe oft das Gefühl, wenn Film als Kriegsfilm, also gesagt, der Verleih sagt, okay, das ist ein Kriegsfilm, dann, dass ganz viele Leute da eine Tiefe plötzlich drin sehen, die der Film gar nicht hat. Bestes Beispiel, wie Leben gerade eben schon sehr gut klar gemacht hat, Hacksaw Ridge. Also wie ist die allgemeine Wahrnehmung von Kriegsfilmen?
Zu Anfang hatten wir ja da, schon gesagt, um da nochmal drauf zu kommen, mit den Western. Western sind irgendwelche Cowboys, die durch die Wüste eiern. Und Kriegsfilme sind irgendwelche Soldaten, die durch die Gegend ballern. Ich hab einfach das Gefühl, dass das so wie beim Western einfach so die allgemeine Annahme ist, weil sich die Leute nicht mehr mit diesem Genre auseinandersetzen, weil die denken, dass es das nicht mehr am Puls der Zeit ist. Ist ja vollkommen falsch. Jeder Kriegsfilm sagt ja auch was darüber aus, wo wir momentan stehen oder wo wir mal gestanden haben. Genau wie der Western auch viel über unsere Gesellschaft aussagt und wie wir überhaupt hier hingekommen sind. Aber die allgemeine Wahrnehmung würde ich persönlich sagen, dass der Kriegsfilm keinen besonders angesehenen Ruf hat, wenn er nicht gerade von Christopher Nolan kommt.
Ich denke, darf ich?
Nein. Ja, bitte.
Ich denke auch, wenn ein neuer Kriegsfilm in die Kinos kommt oder so, dann wird der Otto Normalverbraucher für Spektakel das Geld bezahlen. Für das Kinoticket.
Ja.
Da gehe ich einfach mal von aus. Ich denke aber auch, dass man jetzt nochmal, wenn man das heute betrachtet, wenn dieser Film nicht spezifisch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs oder im Vietnamkrieg oder sowas spielt, sondern wie wir vorhin über Good Kill zum Beispiel gesprochen hatten, sich mit dem Drohnenwesen auseinandersetzt, dann fehlt da einfach gewissermaßen Spektakel, weil nicht mehr Tausende von Soldaten ins Ausland müssen, sondern weil da einer Homeoffice-mäßig ein Flugzeug lenkt. Und ich denke, ich würde irgendwie von dieser Art Kriegsfilm gerne mehr sehen. Weil ich...
Top Gun 2.
Genau. Top Gun 2, ja. Beschäftigt er sich mit dem...
Ja. Ein Traum wird wahr.
Genau sowas meinte ich. ich habe das Gefühl, dass... Ich habe das Gefühl, dass wir in... ich sag jetzt mal, in Deutschland, dass wir von Krieg genug hatten. Dass wir... Und ich sag das jetzt wirklich jetzt... Ich meine es ernst, dass wir alle wirklich geläutert genug sind und liberal genug sind, um zu sagen, Krieg ist doof.
Sag das Mel Gibson.
Ist er deutsch?
Vielleicht.
Man ist ja nicht mal amerikanisch. Das ist ja das Schlimme.
Australien ist er, ne?
Und er tut so, ey, ja. Alter. Naja.
mein Punkt war, weiß ich nicht mehr.
Du meintest, dass wir Deutschen satt sind vom Krieg. Und dass wir wissen, dass das alles scheiße ist. Und deswegen sind wir auch wahrscheinlich auch satt, filmische Aufbereitungen zu sehen, die uns moralisch nochmal belehren wollen und wir uns lieber ganz dumpf davon unterhalten lassen wollen, wenn ordentlich geballert wird.
Nee, aber gut, dass du es nochmal sagst, weil so meinte ich es nicht. Also richtig, wir sind ein bisschen bestimmt auch übersättigt. Stichwort Patriotismus gibt es ja auch in Deutschland, ist ja auch wieder so eine heikle Thematik, weil eigentlich gibt es das nicht und eigentlich in Anführungszeichen darf es das nicht geben, so ungefähr. Deswegen glaube ich, also stößt auch dieser Patriotismus in Filmen in dem deutschen Publikum öfter mal irgendwie, fällt das negativ auf, das wollte ich sagen. Ist deswegen Spektakel gern gesehen? Weiß ich nicht.
Spektakel ist doch allgemein gerne gesehen.
Ja. Ja, ist schon richtig, aber ich glaube...
Thomas sind Spektakel 5 Punkte.
Aber guckt man nicht lieber einen unschuldigen Action-Marvel-Film als einen Kriegsfilm, auch wenn beides spektakulär ist?
Naja, das sind ja jetzt auch zwei verschiedene Paar Schuhe, oder?
Naja.
Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es kommt ein neuer Kriegsfilm von, weiß ich nicht, irgendein großer Regisseur. Wen gibt's denn so? Ridley Scott.
Leni Riefenstahl.
Ridley Scott bringt einen neuen Kriegsfilm, Hauptrolle Leonardo DiCaprio. Und daneben hast du dann, weiß ich nicht, einen Kriegsfilm von, keine Ahnung, von, ja, wen gibt's denn da? ich muss gerade mal gucken, worauf ich hinaus will. Gibt's einen Kriegsfilm von Nicholas Winding Refn mit wem machen wir den in meiner Hauptrolle? Mit Keanu Reeves. Ich glaube, dann ist relativ klar, worauf sich die Leute stürzen, würde ich sagen. Weil das Spektakel auf jeden Fall auf der einen Seite gegeben ist.
Wobei ich auch von Ridley Scott erwarten würde, dass er damit reif und kritisch umgeht.
Dann guck mal Black Hawk Down. Bam, bam, bam.
ja, ist schon richtig. Ist schon richtig.
Oder die Akte Jane. Bam, bam, bam.
Ja, okay. Thomas,
also ich hätte ich vergessen. Genau, also ich glaube, dass heute der Output an Filmen, die auch im Kino gezeigt werden in dem Genre, deutlich geringer sind, als es noch zu Zeiten der 50er, als irgendwie der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende war und die irgendwie noch präsent war und auch in den 60ern und 70ern mit Vietnamkrieg und anderen Dingen, größer war als heute. Das sieht man ja auch, wenn man mal so die Kinofilme sich mal anguckt, die in den letzten Jahren so kamen, also das kannst du ja an einer Hand abzählen. Und was dann kam, ist natürlich eher auf der Ebene Effekte.
Wobei.
Als auf der Ebene, wir setzen uns richtig mit dem Thema auseinander. Thomas,
du kennst dich da mehr aus als ich, deswegen, das ist jetzt eine ernste Frage. Ich habe das Gefühl, dass die Kriegsfilme in den 50ern nicht so antikriegmäßig sind. Und dass ich das Gefühl habe, dass diese die schlechten Erfahrungen mit dem Krieg und so weiter eher im Film Noir behandelt wurden, wo ja der Zweite Weltkrieg oft so ein die Wunde der Hauptfiguren ist, sag ich mal, die nicht verheilen kann. Und dass erst mit dem Vietnamkrieg, wo der Krieg wirklich und die Bilder in Anführungszeichen live im Fernsehen gesendet wurden, dass erst damit so ein bisschen diese Ohnmacht in der Kunst und in der Gesellschaft irgendwie ankam.
Ich glaube, ein ganz, ganz großer Name ist der Kubrick, der halt 1957 damit Wege zum Ruhm so ein bisschen die Tür geöffnet hat, um diese klischeehaften, romantischen Vorstellungen von Kriegsabenteuern, die es da oftmals gab,
wobei es natürlich 1949 schon. Nee, warte mal, wann war nochmal der. Des Teufels Hauptmann, wann war der denn nochmal?
Ja, oder auch Rom, eine offene Stadt, war 1945 schon. Also es gibt immer mal wieder.
Oder einfach die Brücke 1949. Oder einfach auch der.
Richtig, genau.
Genau. Interessanterweise alles
danach
nicht
Hollywood, oder?
Nee.
Oh, nee, ich glaube nicht, ne. Genau, und danach hat sich halt in den 60er Jahren das quasi dann mit dem beginnenden Action-Genre auch an sich auch nochmal geändert und ist brutaler geworden, hat nochmal andere Bilder gezeigt. Jetzt weiß ich aber nicht mal, worauf ich hinaus wollte. Du hast jetzt irgendwie das angefangen, aber was würde ich eigentlich sagen? Also die Wahrnehmung von Krieg ist natürlich im Mainstream eine deutlich andere, als wir sie haben. Weniger differenziert. Also da steht eher der Unterhaltungsfaktor oftmals im Vordergrund, wenn ich ins Kino gehe. Und nicht, ich gehe da rein und gehe danach raus und denke mir, boah,
Menschen.
Fuck. Oh Mann. Das hat mich jetzt mitgerissen. Genau, Menschen. Humanismus ist wichtig. Ja. So. Also das findet ja eher nicht
Man
statt.
Man muss sich ja nur mal angucken, wie die Filme alle inszeniert sind, die in letzter Zeit eine Rolle gespielt haben von Dunkirk, der ja gar nicht mehr auf Figuren setzt.
12 Strong.
Wo ist keine.
Furchtbar.
Genau. Herz aus Stahl ist schwierig.
Lone Survivor.
Lone Survivor. Ja. Man muss halt, man sieht ja schon in den Filmen, dass sie sehr, sehr auf ihre technische Komponente ab sind. Dunkirk hat es perfektioniert. Da gibt es ja im Prinzip keine Figuren.
Wobei Dunkirk ja am Ende auch nochmal durch dieses Winston Churchill-Dingens, ich glaube, das ist ein Brief oder irgendwas in der Zeitung von Winston Churchill, ne, wird er ja nochmal zitiert. Dadurch ja schon nochmal so ein bisschen, wenn es nicht Hoffnung ist, dann zumindest so ein etwas Positives an den Zuschauer mitgibt in den Abspann rein.
Ja,
was mich sehr, sehr gestört hat.
Wobei man kurz nachher das Gesicht von dem Jungen sieht und du halt da drin siehst, bringt halt nichts. Ist trotzdem alles im Arsch.
Da ist The Darkest Hour mit Gary Oldman schlimmer, weil der halt wirklich so endet, dass du das Gefühl hast als Zuschauer, da wird es ja jetzt, ich glaube, Darkest Hour endet, glaube ich, 1940 beim Kriegseintritt der Briten, oder? Und der Film endet halt wirklich mit der Note, dass du als Zuschauer fast das Gefühl hast, so, dass es jetzt alles gut ist. Es kommt so eine Textanwendung, dass noch so und so viele Leute sterben, aber wenn diese Textanwendung nicht wäre und der Film würde einfach aufhören, dann hättest du wirklich das Gefühl gehabt, so, oh, da hat der Winston Churchill aber nochmal, oh, das war aber gut, ist ja nochmal alles gut gegangen.
Aber liebe Leute,
hat er die Welt gerettet.
Wollt ihr mir sagen, dass die Leute, die bei Hacksaw Ridge das menschlich Falsche nicht mitkriegen, dass die den Blick bei Dunkirk sehen, mit dem er auf den Winston Churchill-Brief reagiert?
Ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie, ich klinge jetzt ein bisschen blöd, aber allein, dass es Christopher Nolan ist, gehen Leute, glaube ich, anders ran. Weil Christopher Nolan hat ja so diesen Ruf, dass er intelligente Blockbuster macht. Ich hatte mit dem Pascal auch schon mal drüber geredet, wir wollten auch vielleicht mal einen Podcast drüber machen.
Ein Hatecast.
Dass der, wie wir beide finden, wirklich gute Blockbuster macht, die aber nicht so intelligent sind, wie alle sagen. Aber dadurch, dass sie diesen Ruf haben, intelligent zu sein und halt mehr zu bieten als nur Augenfutter, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da die Leute schon anders an die Sache rangehen, als wenn sie jetzt glauben, oh cool, Andrew Garfield ballert Japsler.
Und dann sagen die am Ende, oh, der hat geguckt.
Ja, genau, man liest dann in dem Gesicht, okay, ja. Diese hoffnungsvolle Worte sind eigentlich nur Worthülsen in dem Moment.
Übrigens kopiert von?
Von Herz aus Stahl.
Nee, von die Reifeprüfung.
Von Herz aus Stahl, da gibt es quasi genau die gleiche Szene gegen Ende mit Logan Lerman, wo er auch irgendwo sitzt und dann was vorgelesen Stimmt. wird und er dann so guckt. Ja.
Ja. Ach was. So, ihr lieben Leute, ihr habt mich ja darum angebettelt, boah, bitte lass es kein 3-Stunden-Podcast werden. Jetzt sind wir schon mal über 2,5 Stunden. Das heißt, wenn ihr noch irgendwas Großes habt, würde ich jetzt mal zu Ende kommen.
Ja.
Mhm. Nein. Okay, wunderbar. Gut. Dann mache ich Folgendes. Ich habe mir hier gerade 10 Filme aufgeschrieben, die ich noch erwähnen möchte, auch wenn sie gerade
eben gefallen sind. Das mache ich auch.
Und zwar möchte ich einmal, ohne was zu sagen, diese 10 Filme sind großartig, meiner Meinung nach. Die Brücke, Platoon, Full Metal Jacket, Komm und Sie, The Hurt Locker, Der schmale Grat, Rambo 1, Letters from Iwo Jima, War with Bashir und Buffalo Soldier, Army Go Home. Das sind nochmal meine Empfehlungen und ich möchte abschließen mit einem Zitat, das ich mir ursprünglich mal rausgesucht habe aus der IMDb, jetzt aber nicht mehr finde, deswegen werde ich es jetzt so grob aus dem Gedächtnis machen. Es ist aus keinem Kriegsfilm, aber es geht um den Krieg und zwar ist das ein Zitat aus dem großartigen Gran Torino von und mit Clint Eastwood und der sagt seinem Freund, weißt du, was es für ein Gefühl ist, einem Jungen ins Gesicht zu schießen? Es ist ein grausames Gefühl, ein schreckliches Gefühl. Es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist, dafür eine Medaille zu bekommen. Das ist mein letzter
Von Clint Eastwood, der Mann, der American Sniper und Heartbreak Ridge gemacht hat.
Ja, manchmal ist der echt seltsam. Der gute Mann. Aber darüber werden wir demnächst in 3-4 Jahren im Clint Eastwood-Podcast reden, der dann bestimmt 8 Stunden lang geht.
Ja, wenn er dope ist.
Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld. Ich lege jetzt einfach mal die Abschiedsreihenfolge fest. Ich sage, Levin fängt an, dann kommt Pascal und weil Chef der Chef ist, macht den Schluss. Ich verlässt du, ich sag tschüss, danke fürs Zuhören, bye bye.
Levin. Achso, verzeihung. ich war nicht das Durchwalle, Levin, und ich danke mir auch fürs ich danke auch fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich war zum ersten Mal dabei. Ich hoffe, ich werde wieder eingeladen, auch wenn ich klug geschissen habe. Punkt. Thomas, es liegt in deiner Macht, denke ich mal. Ja, ja, pst.
Nee, erst
ich sage.
Achso, du meinst, wegen, ob du dabei
das
bist.
Das meinte ich.
Okay, genau. Ich will auch noch kurz ein paar Filme empfehlen, die ich für sehr sehenswert empfinde. Das ist einmal Die durch die Hölle gehen, Coming Home, Rescue Dawn, Inglourious Basterds, einfach um mal zu sehen, was man auch aus Krieg machen kann. Hotel Rwanda und Blood Diamond würde ich noch anführen. Und natürlich Soweit die Füße tragen. Ach, ja doch, Soweit die Füße tragen und Hunde wollte ewig leben. Ja. Gut, ich hab's. Ja, macht's gut.
Das war's schon.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, also ich habe von meiner Liste, die ich im Vorfeld gemacht hatte, jetzt nur noch 4 übrig, die ich noch ganz kurz erwähnen will. Das sind Die letzten Glühwürmchen, Afrika Queen, Das dreckige Dutzend und Steine, Das eiserne Kreuz. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, was euch so aufgefallen ist, was ihr von Kriegsfilmen haltet, was ihr von unserem Podcast haltet, was ihr von uns haltet. Gerne Besser Feedback nicht. Geben.
Oh, doch unbedingt, bitte.
Genau, unbedingt. Und dann vielleicht auch noch ein paar einfach in die Kommentare reinschreiben, welche Filme euch so bewegen und was ihr denn so über das Kriegsgenre aktuell denkt. Das würde uns sehr interessieren. Und ansonsten hören wir uns bald wieder und vielen Dank fürs Zuhören.